Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Hallo, da sind wir wieder. Gamondocast, schon wieder eine neue Woche ist angetreten und wir sind zurück mit einem alten Thema, aber dazu gleich mehr. Ich habe hier Lukas, hi.
Hallo.
Ich habe Anton, hi.
Guten Abend.
Ich habe Marco, hi.
Guten Abend.
Sind noch alle anwesend, wunderbar.
Ja, noch immer.
Ja, volle 20 Sekunden hält's. Mal gucken,
ob es
noch länger hält.
Ist der Jan da?
Ist der Jan? Oh ja, ich bin der Jan. Ich bin hier, hi.
Ah.
Okay, dann ja. Wow, jetzt sind wir auch endlich vollzählig.
Ja. Ja, zumindest für das Thema jedenfalls.
Ja, wie gesagt, wir machen jetzt mit einem alten Thema weiter, aber noch nicht ganz, weil der Lukas war jetzt schon länger abwesend und wir müssen das unbedingt wissen, was er getrieben hat in der Zwischenzeit.
Ja, ich habe zwei sehr interessante Spiele gespielt tatsächlich, sonst ist nicht so viel passiert, außer dass ich umgezogen bin. Deswegen war ich auch bei den letzten Podcasts nicht da. Ja, kostet sehr viel mehr Zeit, als man manchmal glaubt. Deswegen kam ich leider dann noch nicht zu so vielen Sachen. Aber zu einer Kleinigkeit kam ich, weil es eine Visual Novel ist, und zwar Murder by Numbers. Das hatte ich auch schon vor dem Umzug angefangen. Wollte auch schon im letzten Podcast drüber reden, aber irgendwie, ja, wie das so ist, habe ich es einfach vergessen. Könnte aber für den einen oder anderen hier auch interessant sein.
Ja, ich bin ganz ohr.
Also im Grunde eben eine Visual Novel und man kennt es, ab und zu gibt es irgendwelche Puzzle-Segmente oder was anderes. Hier ist der Aufhänger eben, dass es Nonogramme sind, also sowas wie Pictogram oder wie heißt das Spiel?
Picross. Genau. Nintendo-Ding.
Genau. Das heißt, ihr habt ein Gitter mit Zahlen an den Rändern, die angeben, wie viel ausgefüllte Kästchen in der jeweiligen Reihe oder der jeweiligen Spalte sind. Und so muss man dann eben sich ein bisschen ein Bild zusammenrätseln, zusammenpuzzeln. Und die Story an sich ist recht simpel. Das spielt in den 90ern in Los Angeles. Man ist eine Schauspielerin, die heißt Honor Miss Rye. Und relativ am Anfang passiert etwas, weshalb sie ich sag mal, in einen Mord verwickelt wird und ein bisschen Detektivin spielt. Und sie hat zudem einen kleinen Sidekick namens Scout. Das ist ein Roboter, der fliegt und mit dem sie einfach zusammenkommt aufgrund von gewissen Situationen. Und ja, es ist einfach sehr, sehr charmant geschrieben, sehr, sehr schön. Und sehr gut ist vor allem die Musik. Die ist nämlich von Masakazu Sugimori. Der hat auch Ace Attorney unter anderem gemacht oder Ghost Trick. Und ich finde, wenn man die Ace Attorney-Spiele kennt oder den ersten auch, dann hört man da auch gewisse Parallelen und fühlt sich irgendwie direkt so glücklich und zu Hause. Und auch die Musik oder dieser Ton, wenn man den Text weitermacht, der ist fast 1:1 aus Ace Attorney. Also es ist dieses wie Schreibmaschinentippen so ein bisschen. Und das ist einfach sehr, sehr gut. Ja, und es ist eine sehr schöne Geschichte und einfach ein süßes Spiel und sehr, sehr interessant. Eine coole Puzzle-Komponente, die auch nie zu lange, also es ist nie zu schwer meiner Meinung nach, wenn man dann schon mal Nonogramme gespielt hat, kommt man recht schnell rein und wer es eben noch nicht gespielt hat, der wird sehr langsam mit sehr einfachen eingeführt und die werden dann halt eben graduell schwerer. Ich habe es jetzt zu 10 Stunden gespielt und bin sehr, sehr begeistert. Das Spiel gibt's auf dem PC über Steam, da spiele ich's. Und gerade für Jan oder für Marco interessant, auf der Switch, da kann man es dann nämlich sogar mitnehmen, was natürlich super ist und gerade für eine Visual Novel natürlich toll.
Ja, ich sehe auch,
ob Jan sowas auch anspricht jetzt.
Es gibt sogar eine physische Version für die Switch, das finde ich toll.
Das ist natürlich super.
Und das Tolle ist sogar eine Limited Edition für 30 Euro.
Das ist ein guter Preis. Also auf dem PC kostet es auch, ich glaube, 14, 15 Euro. Da ist man bei 30 noch, ist noch okay.
Ja, da ist ein Artbook dabei. Der Soundtrack ist dabei als separate Doppel-CD.
Der ist phänomenal. Ich habe ihn auch direkt schon besorgt.
Ja. Also ich lasse das mal auf. Ich werde es wahrscheinlich nachher noch bestellen. Da hast du mich schon überzeugt. Also Visual Novel, das mit den mit diesen Rätseldingern, mit diesen Nummern, mit den Gittern, das sehe ich hier auch gerade so ein bisschen. Das das weiß ich, das habe ich früher mal in so Rätselheften gemacht. Da kam dann immer Bilder, aber etwas größer tatsächlich. Kriege ich wahrscheinlich dann nochmal hin. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt was
Das ist, das geht.
für ein Konsolenspiel ist, aber ist interessant. Werde ich mir mal werde ich ein Auge drauf werfen.
Ja, kann ich echt empfehlen. Das zweite Spiel, das ich mir angeguckt habe, auch als Review für unsere Seite, aber allerdings noch nicht so weit gekommen bin jetzt, ist Stronghold Warlords. Ich bin sehr großer Stronghold-Fan, also gerade vom ersten Teil und von Crusader, was eigentlich auch die besten Teile sind. Danach ging es dann eher etwas bergab, sage ich mal. Und dann hatte ich halt eben Lust, das mir anzuschauen. Ich hatte es auf der Gamescom auch schon vor ein paar Jahren gesehen, ich glaube 2 oder 3. Und fand es eigentlich sehr spannend, vor allem das Setting, weil es diesmal eben in Asien spielt. Man spielt eben verschiedene Länder, sag ich mal, beziehungsweise Charaktere oder wie nennt man das, Burgherren, Herrscher aus verschiedenen Ländern in der Kampagne. Und ja, das ist mal was anderes als halt das Mittelalter, wobei natürlich Stronghold schon für das westliche europäische Mittelalter bekannt ist, aber fand die Idee des neuen Settings mal einfach sehr interessant. So wie, ich glaube, was Three Kingdoms oder so, vor 2 Jahren oder so, hat das ja auch gehabt, glaube ich. Einfach mal was anderes. Und ja, ich kann schon mal sagen, dass ich noch nicht so viel gespielt habe, ungefähr so 2 Stunden, 3 Stunden. Bisher finde ich es gut. Kann mir noch keine endgültige Meinung natürlich bilden. Mag aber, wie es ausschaut, einfach den asiatischen Stil, den es aufgefangen hat. Ich finde die Synchronsprecher leider etwas klischeehaft im Englischen. Also dieser gefakte asiatische Akzent, den man da hat. In dem Fall, ich glaube, der erste Herrscher ist chinesischer Art und dann haben sie halt diesen leichten Akzent drin. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe allerdings auch noch nicht geschaut, ob es da irgendwie eine andere Sprache gibt, also ob ich einfach auf Chinesisch dann beispielsweise mit Untertitel spielen kann. Falls es nur englische Synchro gibt, fände ich es ein bisschen komisch. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass sie nicht für alle asiatischen Clans, die es da gibt, extra Synchronsprecher geholt haben, weil das gibt dann auch Mongolen, glaube ich, und japanische Truppen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie das Budget aufgewendet haben, wirklich für alle Synchronsprecher zu suchen und dann einfach bei der englischen Variante geblieben sind mit Akzent, oder Dialekt, die irgendwie komisch ist. Naja,
Ja,
an
aber
sich sonst
wahrscheinlich.
Burgenbau.
Ich wollte nur sagen, wahrscheinlich spricht
Was bitte?
das nur. Ich wollte nur sagen, ohne dich jetzt. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich dachte nur,
Alles gut.
vielleicht haben sie da auch einfach nur so zwei, drei Leute engagiert, die alle Stimmen machen und einfach nur mit leichten Akzent sprechen und ihre Stimme verstellen.
Ja, also so klingt es tatsächlich eher auch. Also es ist keine Synchro, wo ich sage, krass, ich bin richtig drin. Also ja, aber gut, das ist ein wildes Spiel wahrscheinlich auch nicht. Dennoch ist es mir halt relativ schnell aufgefallen. Der Burgenbauaspekt, der war jetzt noch nicht so krass im Vordergrund in der Kampagne, in den Missionen, die ich gespielt habe. Da war es eher so Anfangsmission, also im Sinne von, du wirst auf die Karte gesetzt und es stehen irgendwie schon 6 Gebäude, so deine Armory, dein Holzhacker, dein Feld und so, dein Reisfeld. Und dann sollst du halt Truppen bauen und irgendwie 2 kleine Außenpunkte erobern. Aber das, was Stronghold eben ist, das war bisher noch nicht so im Vordergrund. Das wird wahrscheinlich noch kommen, weil ich ja die Trailer auch kenne und da auch große oder halbwegs große Festungen angelegt sind und auch Belagerungsmaschinen und sowas. Aber eben im asiatischen Stil und das gefällt mir sehr gut und ich bin gespannt, ob es mich noch weiter dann überzeugen kann. Bisher habe ich aber meinen Spaß gehabt. Macht einfach Spaß, so ein Strategiespiel wie Stronghold zu spielen, auch wenn es vermutlich nie mehr an diese tolle Art des ersten und vor allem Crusader für mich anknüpfen kann. Ja, aber da kommt dann auch noch mehr und auch ein schriftlicher Artikel. Aber das, je nachdem, wie ich noch mit dem Umzug beschäftigt bin, kann das noch etwas dauern. Aber das werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen und dann ein Review verfassen.
Okidoki. Auch wenn, mal schauen, dann bin ich mal gespannt. Klingt ja ein bisschen, weiß nicht, ernüchtert.
Ja, ich bin so 50-50 so momentan, sage ich mal.
Es klingt auch irgendwie nicht so, als würde dir irgendwie was konkret Neues ins Gesicht springen
Nee,
bei dem
also
Spiel, außer dem Setting.
ja, es ist halt
Vielleicht.
eher so eins zu, also anstatt dass du halt Ritter Mittelalter hast, hast du jetzt asiatische Mittelaltertruppen. Also, es ist halt, die sehen halt anders aus. Das ist so, das ist es so. Die Schlösser sehen anders aus, der Burgfried sieht anders aus, die Mauer sieht anders aus, aber Bisher zumindest am Spielprinzip ist jetzt nicht so viel neu, außer dass du so eine kleine Karte hast, wenn du, wie heißen die, andere Häuptlinge halt captures sozusagen, dass du dann irgendwie von denen Gold einfordern kannst oder andere Ressourcen oder sowas. Aber also bisher ist es noch nicht so, dass ich sagen würde, krass, da gibt es ja richtig viele Neuerungen. Muss es an sich auch nicht unbedingt haben, weil das Grund-Stronghold ist ja eigentlich schon relativ gut, aber ja, ich werde mal schauen, ob es mich noch halten kann. Bisher würde ich wirklich bin so neutral, sage ich mal, stehe ich dazu.
Ich kenne mich jetzt damit nicht so aus. Das ist okay. Was macht das, gibt es irgendwie, wenn ich jetzt so den Titel höre mit den Warlords, gibt es da Warlords?
Naja, sie nennen sie halt Warlords, die Häuptlinge sozusagen. Also man hat halt sein Clan, sage ich mal, und dann ist halt der Obermacker ist halt der Warlord.
Ja, so. Macht man damit was oder ist das einfach nur der Name, also des Spiels, oder ist das?
Naja, man kann halt eben andere Warlords einnehmen, wie nennt man das? Erobern, sage ich. Also man kann halt dessen Stronghold erobern und hat dann eben auf seiner Karte, kann man halt denen sagen, dass sie dir halt 30 Gold geben sollen oder sowas. Sie sind dann halt deine Alliierten, sage ich mal. Aber bisher, ich habe es ja wie gesagt nur 3 Stunden gespielt, vielleicht wird das noch größer und entwickelt sich mehr, aber bisher war es nicht so, dass ich die unbedingt gebraucht hätte, sage ich mal. Aber es waren halt teilweise Missionsziele, die zu erobern. Okay. Aber ja, bisher hat Warlords noch nicht so der Titel an sich nicht so den Eindruck im Spiel.
Unterjochen? Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Wort. Bestimmt nicht das Wort, was du gesucht hast, aber es ist
ein deutlich passenderes Wort als erobern. Man unterjocht sie auch tatsächlich. Man schlägt sie nämlich fast tot und dann stellt man seine Truppe daneben und dann hat man ihre Allianz gesichert.
Unterjochen ist halt so, wie heißt mit unterwerfen? Das ist, ich glaube, ein bisschen
Unterjochen, unter Marco.
Unterwerfen ist ja eigentlich mehr das, was die andere Person dann tut. Wenn du ihn unterjochst,
dann wirft
er sich.
Ja, ich weiß nicht, kann man das nicht auch passiv sagen?
Ach, keine Ahnung. Spielt ja in Asien, die haben da bestimmt ein anderes Wort für. Also, wahrscheinlich sehr viele Wörter. Asien besteht aus vielen Ländern. Ja, um es noch weiter hinaus zu zögern, hat denn jemand anderes etwas Neues gespielt? Ich nämlich nicht.
Ich wollte nur eine Anmerkung machen. P-Cross für die Zuhörer da draußen, das ist nicht, wenn man zwei gelbe Strahlen kreuzt. Ne? Also.
Okay, das war lang.
Sehr schön.
Gut.
Verkackt. Ja, selber schuld.
Das ist schön. Hatte Lukas nicht 2 Spiele?
Ja, Lukas hatte 2 Spiele. Du hast schon das erste vergessen, auch wenn... auch wenn Anton daran humorvoll erinnert hat.
Ja, sehr schön. Okay.
Ja, ganz kurz, weil es vorhin noch zur Rede kam. Square Enix hatte ein nicht ganz Überraschungsevent, aber sie haben das neue Life is Strange angekündigt. Mhm. Apropos Strange, sie haben einige Sachen angekündigt, die ich strange fand. Das erste ist ein Remaster von Life is Strange 1 und Before the Storm.
Ja.
Was ich komisch finde, weil ich meine, waren jetzt keine super hübschen Spiele, aber hatten halt ihren eigenen Grafikstil. Ist jetzt nicht sowas, wo ich jetzt sage, wow, das brauche ich jetzt in minimal neuerer Grafik.
Ja, das ist auch die. Aber die haben halt geschrieben, es soll auch neue Animationen und also soll halt schon. Ich denke mal, es klang schon fast nach einer Grunderneuerung. Also jetzt kein Remake, sondern aber. Ja, also ich meine, ich brauche es jetzt auch nicht. Ich meine, ich werde es jetzt, ist wahrscheinlich für die Leute interessant, die dann das Life is Strange True Colors spielen wollen. Offensichtlich gibt es da Charaktere, die aus Life is Strange 1 kommen.
Ja, ein Charakter.
Die ist Steph, glaube ich. Deswegen vielleicht ist es ganz gut, wenn man die beiden Teile gespielt, also Before the Storm und Life is Strange, weil ich, ja gut, die Before the Storm, das gehört ja irgendwie zusammen so ein bisschen. Und ich glaube, mit Teil 2 ist, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich und auch nicht so gut angekommen wie jetzt der erste Teil und Before the Storm, deswegen Ich meine, es wäre eigentlich passend gewesen, wenn sie alle drei Spiele, die vorher kamen, in ein Pack gepackt hätten. Aber naja, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben.
Ja.
Aber ich fand's cool.
Also ja, weiß ich auch nicht. Aber wir können dann, ja direkt übergehen zu dem neuen, also True Colors. Super viel haben sie nicht gesagt. Es ist nur quasi eine neue Protagonistin, wie man sich denken kann, die
Alex
quasi empathische Fähigkeiten diesmal hat.
Die kann Farben sehen bei Menschen. Ich fand das tatsächlich, also ich habe den Trailer gesehen, am Anfang dachte ich so, ja, aber dann viele Charaktere, es scheint wieder emotionaler zu werden, also so von den Beziehungen zu den Figuren, also man bleibt ja offensichtlich an einem Ort diesmal, also bei Teil 2 ist man ja so rumgefahren und Teil 1 hat ja auch in so einer Stadt, also Teil 1 und Before the Storm, so dass man mit den Charakteren, dass die halt die man begegnet, dass halt immer feste Figuren sind, denen man immer wieder begegnet. Scheint jetzt bei Life is Strange True Colors auch so zu sein. Mich hat es tatsächlich schon sehr stark angesprochen. Also ich mag die Farben, ich mag die Figuren, die ich gesehen habe, so ein bisschen die Hauptfigur, die vorgestellt, die Alex, die finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Also es und die Geschichte um den Bruder, der gestorben ist, also ich habe das jetzt nicht genau
die Geschichte. Ja, das ist quasi seltsam. Sie haben es, sie spoilern es quasi. Ich meine, also Alex, die Protagonistin, reist wohl zu ihrem Bruder auf seinen Anbitten, nachdem sie irgendwie lange getrennt waren und dann wird er wohl kurz darauf sterben.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass das innerhalb von den ersten Stunden direkt passiert. Das ist relativ am Anfang passiert. Ich gehe mal davon aus, dass das Hauptspiel tatsächlich darum geht, herauszufinden, was mit den Menschen und mit der Beziehung zu ihrem Bruder zu tun hat. Also was, weil die fährt ja wieder ihren Bruder besuchen, hat ihn scheinbar lange nicht gesehen und deswegen weiß sie gar nicht genauso viel über ihn und findet so jetzt über die Menschen um ihren Bruder herum mehr über ihren Bruder wieder heraus. Ich will da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, also das werden wir wahrscheinlich sehen, wenn das Spiel draußen ist. Es ist ein storylastiges Spiel, deswegen wird man wahrscheinlich auch nicht mehr erfahren oder zumindest möchte ich nicht mehr erfahren, als ich jetzt gesehen habe, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich noch mehr spoilern. Ich fand es interessant und ich würde es gern spielen. So.
Ja, dann kannst du es im September machen. Auch eine komische Ankündigung, die sie gemacht haben, direkt alle Episoden auf einmal.
Ja, das ist auch neu.
Wo ich dachte, keine Ahnung, hatten Leute damit ein Problem früher?
Nee, ich glaube. Mit den einzelnen Episoden meinst du?
Ja, also.
Nee, also ich glaube, also ich habe viele Leute gehört, die jetzt gerade beim 2er und auch bei, was kam noch raus? Irgendein anderes Spiel, von den Episoden mittlerweile doch eher genervt sind und das Ganze doch eher als Paket haben würden. Vor allem, wenn das dann wieder so weit auseinander liegt, wie es bei Life is Strange 2 dann tatsächlich der Fall war.
Ja, da rudern jetzt einige zurück, ne? Hier, das bei Hitman war das ja auch so, die sind ja auch wieder davon zurück. Vielleicht ist das vorbei mit Episoden. Ich glaube, es kam nicht so an.
Aber war das bei Hitman eine sehr gute Idee?
Es kommt, wenn man das halt echt in einem festen Rhythmus hat, dann ist das ja super. Also bei Tell Me Why war es ja, glaube ich, eine Woche, das ist super. Aber wenn du dann halt irgendwie vor allem bei den Telltale-Spielen und auch bei Life is Strange eben irgendwie mal einen Monat, dann sind es aber doch zwei oder so hast, ist das dann irgendwie nicht mehr so toll.
Nee. Naja, für mich ist es ja eh blöd.
Wir müssen alle uns...
Ja, Anton?
Wir müssen uns alle an Half-Life-Episoden erinnern uns und wo das verlaufen
ist. Ja gut, das hätte man aber vorher erraten können, dass die nicht bis 3 zählen können.
Ja.
Wusste man das vorher?
Nee.
Weiß ich gar nicht. Dass die nicht bis 3 zählen können. Ich meine, ich weiß nicht, ob unbedingt vorher, aber ich meine, Left 4 Dead 3 haben wir auch nie gesehen. Portal 3 haben wir nie gesehen.
Na, Portal 3 kann noch kommen. Portal
3 haben wir nie gesehen.
Kann noch kommen. Half-Life 3 glaube ich nicht dran, aber Portal 3, ja, wird noch kommen. Hoffe ich mal. Ja. Ja, aber noch zu den Episoden. Für mich ist es natürlich gut, weil ich ja ich bin kein Freund von digitalen Spielen. Und Episodenformat funktioniert ja eigentlich nur digital. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du jede Episode im Laden kaufen kannst. Deswegen, für mich ist das ganz gut. Ich mag das so. Können sie so machen.
Na ja. Gut. Wie gesagt, September kommt's raus, zusammen mit dem Remaster von dem ersten Teil. Wir wurden noch daran erinnert, dass Tomb Raider 25. Jubiläum hat und da kommt dann quasi nochmal die letzten drei Spiele neu raus und ein Kochbuch. Was, glaube ich, schon mal vorher angekündigt war, aber es halt trotzdem nicht weniger seltsam macht, insbesondere weil, ich meine, es ist ja noch nicht mal so, dass Tomb Raider unbedingt Survival-Spiele sind. Ich meine, sie hatten es bei dem Reboot so ein bisschen versucht, aber da hatten sie es offensichtlich wohl in der Produktion zwischendurch weggeworfen, weil du es nicht wirklich viel machst im Spiel. Ich kann mich nicht an eine bedeutende Szene erinnern, wo Lara Croft ihre kulinarischen Fähigkeiten zeigt.
Nur zum Start, glaube ich, wo die ganz am Anfang von Teil 2, wo man sich aufwärmen muss und dann die ganzen Äste sammeln muss und so weiter, das Tutorial verpackt.
Ach so, du meinst Rise of the Tomb Raider. Ich hatte jetzt an Tomb Raider 2 gedacht.
Der Deutsch von
da
Zion.
Ist sie, da ist sie an der chinesischen Mauer rumgetingelt.
Dazu gibt's ein Fan-Remake.
Ein was?
Ja, habe ich letztens gesehen. Sieht gut aus. Mal gucken, ob es jemals bis zum Release schafft. Vermutlich nicht, wie das mit solchen Sachen so ist.
Mhm. Ja.
Ansonsten gab es da an der Front, glaube ich, nicht viel. Zuletzt gab es dann noch dieses Project Aphia, was mal gezeigt wurde bei irgendeiner PlayStation-Präsentation, weil es auch ein PS5 zeitexklusives Spiel 2022 sein wird. Es hat jetzt den Titel Forspoken, den ich nicht verstehe, aber okay.
Ja, ne, ist komisch.
Es wurden, keine Ahnung, 30 Sekunden Gameplay gezeigt. Ja, kaum Gameplay. Es sieht ganz hübsch aus und könnte etwas werden, aber man hat nicht viel davon gesehen.
Ja, also ich fand schon, dass es, also ich weiß gar nicht genau, ich habe es ja nicht live gesehen, war schon ein relativ langer Trailer und ja gut, war wahrscheinlich alles Zwischensequenzen. Sah aber sehr, sehr schick aus. Aber tatsächlich finde ich den Titel Forspoken irgendwie komisch. Auch der Font dazu, also dieses Logo, das sieht so generisch halt aus. Aphia war irgendwie ein coolerer Titel, fände ich. Also das, wenn wir das Project einfach wegnehmen, einfach Aphia, dann ach egal. Sollen sie machen. Ist ja nur ein Titel, ist ja nur ein Name.
Forspoken heißt anscheinend auf Deutsch ausgesprochen, weil ich habe ehrlich gesagt das Wort noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Es wurde aber auch als Norwegisch gerade erkannt. Mal gucken, ob das überhaupt gestimmt hat.
Ja. Google.
Ich dachte, egal. Das wäre wieder irgendeine so Wortkombination aus zwei Wörtern oder so, die man da zusammengefügt hat.
Nein.
Aus Forsk ja und Oken.
Ja. Das scheint ja kein japanisches Spiel zu sein, sonst wäre es wahrscheinlich Unforbidden Forspokenness.
Ich weiß gar nicht, welches Team sitzt denn da dran?
Welches Team sitzt denn da dran?
Gute also Entwicklerteam.
Vielleicht ist es ein japanisches Spiel.
Ja, ich meine,
ist es dieses Luminous Studios?
Also es ist tatsächlich ich glaube, es ist ein japanisches Studio, kann das sein?
Dann ist es ein japanischer Titel.
Oh ja, dann ist es ein japanischer Titel, Entschuldigung.
Ja, dann können die das Spiel nennen, wie sie wollen.
Oh, es sind ehemalige Final Fantasy 15 Entwickler, was die paar Sekunden, die man vom in Anführungsstrichen Gameplay sieht, auch erklären würde.
Okay, gut.
Weil man hauptsächlich die Protagonistin sieht, wie sie durch Landschaften fliegt, die sehr wie Final Fantasy 15 aussehen.
Liegt vielleicht auch an der Luminous Engine, wer weiß.
Das wird sicherlich helfen, ja.
Nun gut.
Egal, wir haben ein richtiges Thema.
Ein richtiges Thema, ja.
Wir suchen weiterhin nach dem Spiel der Generation, dem Game of the Generation, wie man das auch immer nennen will, quasi den 10 besten Spielen aus der PS4-Xbox-Ära, auch wenn natürlich wir PC-Sachen mit dazu rechnen. Es ist nur eine interessantere, es ist nur für mich immer eine logischere Aufsplittung, insbesondere da jetzt heutzutage PC-Spiele und Konsolenspiele mehr oder weniger dasselbe sind.
Mhm. Da war Musik.
Da war ein Wecker, ja.
Okay.
Sauerei.
ja,
jetzt. Wir hatten eine erste Folge, ich glaube Ende Januar ist die rausgekommen, wo wir uns befasst hatten mit einer Liste von dem, was Metacritic zusammengetragen hat an den so ziemlich besten Spielen und was wir so darüber gedacht haben. Bei meinen losen Statistiken hatte ich dann herausgefunden, dass Resident Evil 2 so ziemlich das Spiel war, was uns bisher am meisten angesprochen hat. Mehr als zum Beispiel Zelda Breath of the Wild, was interessant ist. Mal gucken, ob das so bleiben wird. Ja, aber wir haben noch nicht unbedingt über unsere eigenen Favoriten gesprochen, auch wenn die natürlich wahrscheinlich da durchaus einige mit dabei waren, wenn man halt von so Titeln redet wie eben Zelda oder Resident Evil 2 oder God of War oder Metal Gear Solid 5 oder Persona 5. Viele Fünfen. Uncharted 4, das ist keine 5. Könnt ihr alles hören in der ersten Episode. Heute reden wir quasi über unsere eigenen Nominierungen. Wir haben, ich hoffe zumindest, ihr habt alle drei Spiele gefunden, wo ihr meint, die sollten noch unbedingt in die Top 10 rein. Okay. Dann ja. Schreibt mal schnell. Nein, und ja, dann können wir uns ja einfach mal austauschen. Wir müssen ja noch nicht unbedingt, also ich denke, wir werden noch nicht dazu kommen zu argumentieren, wo die unbedingt rein müssen, was jetzt aus der Top 10, die wir haben, der vorläufigen raus muss, die ich jetzt eh noch nicht nennen werde, die vorläufige Top 10. was rein muss, was raus muss, darüber können wir in einer weiteren Episode reden, aber auf jeden Fall wollen wir heute mal so die in Anführungsstrichen übersehenen Titel besprechen. Ich weiß nicht unbedingt, ob sie übersehen sind, weil ich meine, wir hatten jetzt zuletzt über die 20 angeblich besten Spiele gesprochen und es sind sehr viel mehr Spiele rausgekommen in den letzten ungefähr 8 Jahren.
Ja, es ist schwierig, da generationsbeschreibenden Titel rauszunehmen.
Ich schätze, wenn man generationsbeschreibenden Titel nehmen will, dann wäre es, glaube ich, Fortnite. Aber ich sag mal so, das ist unsere eigene Liste und ich glaube nicht, dass Fortnite mit drin sein wird.
Nein.
Andererseits, ich bin gespannt. Ich kenne eure Nominationen nicht. Und vielleicht fangen wir am besten damit an. Meldet sich jemand freiwillig oder wähle ich jemanden aus?
Fang du doch an.
Das ist jetzt aber unfair.
Ich finde das nur fair. Dann wissen wir auch so ungefähr, auf was wir uns einlassen sollen. Vielleicht okay, haben wir auch, okay, auch Sachen, die sich überschneiden, weil ich gehe davon aus, dass du einen Titel hast, den ich auch habe.
Machen wir es doch so, dass jeder einfach immer einen nennt, oder?
Ja, am besten machen wir es so. Wir gehen rein um, okay, und, ja, dann, und dann fange ich mal an und dann sind Scheiße. Wir irgendwann. eines schönen Tages sind wir bei 3 Titeln.
Ja. Okay.
Ich würde jetzt so gern den Anton fragen, aber ich lasse ihm jetzt noch ein paar Minuten wild in Wikipedia rumstöbern, während ich mit euch reden muss über Hitman 3.
Hitman 3, okay.
Oder anders gesagt, Hitman 3 habe ich jetzt im Speziellen rausgenommen, weil man in Hitman 3 die Levels von Hitman 1 und 2 spielen kann. Was es mir sehr einfach macht, mich zwischen einem der Hitman-Spiele zu entscheiden, seit dem Hitman-Reboot in, ich glaube, 2016. Und ja, Hitman 3 ist zwar dann erst seit sehr kurzem rausgekommen und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht durchgespielt, aber angesichts dessen, wie gut die anderen beiden Titel sind, habe ich Hitman 3 quasi automatisch nominiert, weil man sie spielen kann in Hitman 3. Und ja, es ist so ein Spiel, was quasi meiner Meinung nach in seiner eigenen Bubble perfekt ist. Im Sinne von, würde ich jetzt zurückgehen zu Anno, ich glaube 2000, als Hitman 1 rausgekommen ist und hätte ich jetzt eine Zeitmaschine und würde ich IO Interactive Hitman 3 zeigen mit den ganzen Levels, die vorher kommen, dann hätte ich das Gefühl, dass sie sagen würden, ja, das ist das Spiel, was wir eigentlich machen wollen, wenn wir unbegrenzt Technik hätten, was auch immer. Es ist quasi so die absolute, ich sag mal, Destillation der Hitman-Formel. Und das ist tatsächlich dann auch sowas, wenn ich darüber nachdenke, was ich daran jetzt noch ändern würde oder verbessern würde, würden mir jetzt nur andere Level einfallen oder halt Sachen, die das Spielprinzip komplett umwerfen. Und das allein ist halt sehr beeindruckend. Ich meine, wir hatten jetzt schon, wir sind jetzt gerade schon darüber gestolpert, dass wir hier sehr viele Vieren und Fünfen haben bei den Spielen. Also sehr viele Spiele mit einem, die auch sehr lange zurückgehen. Und naja, bei Hitman sind es dann auch 2 Dekaden. Und ja, muss einfach sagen, ich fand im Prinzip schon seit dem ersten neuen Teil der, wie sie es jetzt nennen, World of Assassination Trilogie, dass sie da quasi so ein perfektes Maß der Dinge gefunden hatten, was da auch sehr beeindruckend war, nachdem Absolution da ein bisschen schwierig war, angesichts dessen, dass sie daraus mehr dann so ein, ein mehr mainstreamiges Spiel machen wollten, hatten sie dann jetzt quasi eine wunderbare Formel gefunden mit den neuen Titeln. Meiner Meinung nach auch war das auch toll damals mit den Episoden, die man hatte bei Hitman 1, insbesondere weil das dann auch so ein bisschen herauskristallisiert hat. Die Spiele an und für sich sind alle sehr kurz, wenn man sie quasi einmal durchspielt, aber das ist nicht, wie man Hitman spielt. Es sind halt so viele große Levels, in denen halt so viele Sachen ineinander greifen und in denen so viel passiert. Und das ist halt auch etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt hat bei den Spielen. Die grobe Story der Trilogie an sich könnte ich ehrlich gesagt noch nicht mal 100% sagen, worum es geht. Aber jedes der Levels, jede der Aufträge, die man hat, hat so unzählige kleine Substories, die sehr gut geschrieben sind, interessante Charaktere. Du erfährst immer ein bisschen mindestens über die Leute, die du umbringen sollst. Und was mit den Leuten ist. Sie haben halt auch, was dann halt auch noch dazu kommt, auch einen wunderbaren Konsens gefunden, dass sich das Spiel auch nicht so ernst nimmt und auch ein bisschen nicht unbedingt direkt darauf eingeht, aber so ein bisschen darauf anspielt, was für ein absurder Charakter Agent 47 an und für sich ist. So von wegen der Meister des Versteckens, der Meister der Tarnung, der irgendwie ein gigantischer, glatzköpfiger Mann mit einem Barcode auf dem Hinterkopf ist. Wo man dann auch zwischendurch in den Leveln erfährt, er ist zum Beispiel ein exzellenter Drummer und er weiß, wie man Cocktails mischen kann. Das ist quasi, weil er quasi der perfekte Auftragskiller ist, kann er auch alles perfekt.
Der
Das sind so Sachen, die ich ganz lustig fand.
hat ja aber auch unzählige irgendwie Gene, so dass der dann praktisch alles kann, so nach dem Motto, ne? Irgendwie
Ja,
so.
Drummer-Gene.
Ja, so künstlerischen Gene.
Ja, auch wenn ich das noch nicht mal. Ja, doch, es ist irgendwie. Also ich meine, sie haben die Backstory auch ein bisschen geändert in der neuen.
Ach so.
Aber es läuft wohl darauf hinaus ein bisschen, aber. Ich schätze, dafür müsste ich 3 fertig spielen oder wurde das in 2? Wie gesagt, die grobe Großstory so übergehend, weniger interessant, aber halt viele Sachen in den Leveln, die halt wahnsinnig interessant sind und halt auch das Detailreichtum und eben auch, wie sich das auf Gameplay auswirkt. Ich meine, du hast da halt sehr viele Freiheiten. Gut, als Shooter spielt es sich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig toll, zugegebenermaßen, aber du hast halt so viele interessante Lösungswege und so viele Sachen, die du machen kannst und Areale, die du teilweise gar nicht zu sehen bekommst, weil sie für dich gerade in dem, was du planst, nicht relevant sind, aber halt in anderen Situationen relevant sein könnten. Und dann halt auch so Sachen wie die Escalation-Aufträge, die dann halt dann nochmal andere Ziele bieten und andere Variationen davon bieten und dann halt und das dann halt auch gut zu den Leveln passt, weil die halt eben so groß und exzessiv sind und halt so viel passiert, dass du das halt machen kannst, genauso wie den in Anführungsstrichen Missionseditor, wo du dir quasi ein eigenes Ziel aussuchen kannst und eigene Vorgaben machen kannst. Und das sind halt alles so Sachen, die halt für mich die neuen Hitman-Spiele, in dem Fall dann Hitman 3, in ihrer Hitmanigkeit perfekt machen, sozusagen. Hat das jemand von euch denn gespielt?
Also ich habe den ersten Teil im Episodenformat gespielt und für die Seite sogar ein Review geschrieben für die ersten beiden Episoden damals noch und war sehr, sehr begeistert.
Auf Gamma.de.
Ja, genau. Aber irgendwie habe ich beim zweiten Teil, das kam einfach zu einer Zeit, wo ich nicht so Lust drauf hatte und dann habe ich es nicht gespielt. Und jetzt lohnt es sich ja nicht mehr, den zweiten Teil zu kaufen. Deswegen werde ich irgendwann warten, bis der dritte im Sale ist und dann nochmal alle Missionen durchspielen, um auch die übergreifende Geschichte, wenn das auch nicht der Fokus ist, zu erleben, sage ich mal. Aber mechanisch oder so ist das Spiel wirklich absolut geil einfach.
Es lohnt sich definitiv. Und das ist dann ja auch, ich weiß nicht, so viele Hürden gibt es, glaube ich, auch nicht, um jetzt quasi ein Komplettpaket Hitman 3 zu kaufen. Auch wenn ich, auch wenn es vermutlich einfacher wäre, wenn es da irgendwie ein Deluxe-Paket gibt. Ja, das weiß ich nicht so genau. Aber darum geht es mir jetzt auch nicht unbedingt. Mir geht es um das Spiel an sich. Und das kann ich nur empfehlen.
Das Spiel nur bei Epic Games? So? Auf dem PC?
Nein, inzwischen. Beziehungsweise, ich weiß es nicht. Ich meine, die anderen beiden Hitman-Teile sind ja auch definitiv überall anders. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Moment der dritte Teil noch Epic Store-exklusiv ist. Aber das wird mit der Zeit auch ablaufen. Es gab da irgendwelche Probleme mit Spielstandübertragung und so, aber die sind wohl inzwischen behoben worden. So oder so kann ich es definitiv empfehlen.
Ja, dann weiter.
Möchtest du weitermachen, Marco?
Ich, also mit meinem ersten Titel.
Genau.
Ich habe jetzt gar keine Reihenfolge festgelegt.
Ich hatte jetzt auch keine Reihenfolge, nimm einfach eins von den dreien.
Okay, dann sage ich Resident Evil 7, und zwar hauptsächlich wegen VR, weil das halt so ein Titel ist, der, ich sag mal, diese erste Welle an VR-Hype ja als der große Vorzeigetitel für ein VR-Spiel galt. Und deswegen halt auch ziemlich das Prinzip umgekrempelt hat. Und zum anderen halt, weil Resident Evil 7 mit dem siebten Teil wieder die Kurve gekriegt hat. Ich meine, wir erinnern uns, Teil 5 und 6, also es ist ziemlich bergab gegangen. Und dann hauen die jetzt halt so ein, ja, mit Ego-Perspektive einen ganz neuen Titel quasi raus, der sich anders spielt, aber trotzdem wieder in Richtung mehr Rätsel geht. Aber diese klassischen, sehr einfachen Rätsel, wie jetzt in Resident Evil 1 oder 2, so dass wir ja klassisches Resident Evil bekommen aus einer neuen Perspektive und dazu dann obendrauf halt noch dieser VR-Modus, der das Spiel wirklich sehr immersiv gemacht hat. Und ich finde, das ist so ein Titel, ja, der hat schon so ein bisschen die Generation dann auch ein bisschen geprägt, also was VR-Spiele jetzt betrifft. Hatte danach, gab es sehr viele Horror-VR-Spiele. Es bietet sich halt auch an für VR. Ich hoffe immer noch, dass das Resident Evil 8 vielleicht noch einen VR-Modus bekommt, so nachträglich, dass das so nachgepatcht wird. Werden wir dann sehen, wenn es dann soweit ist. Aber für mich, Resident Evil 7 würde für mich auf die Liste gehören.
Was meint ihr? Ich weiß noch gar nicht, hat die PC-Version den VR-Modus jetzt jemals bekommen? Weil ich meine, sie hätten immer gesagt, der käme noch.
Oh, okay. Nein,
das ist ausgeblieben auf jeden Fall.
Echt? Oh, ich dachte, das wäre jetzt tatsächlich also für PC und PlayStation der VR-Modus gewesen.
Jetzt gucke ich.
Guck mal nach.
Also anfangs war das nicht so und es war für einige Zeit nicht so.
Ja. Kein VR-Support.
Okay.
Ist ein bisschen, ist ein bisschen enttäuschend, auch wenn ich nicht unbedingt da zustimmen kann, dass es so ein prägender, großer Titel. Ich meine, es war ein großer Titel für VR in dem Sinne, dass es einer der wenigen In Anführungsstrichen langen Titel war oder vollständigen Titel oder wie man es auch immer nennen will.
Ja, ja, also das ist schon so ein Titel, der halt, ich sag mal, so ein bisschen reingehauen hat, also was jetzt weil es ein richtiges Spiel ist, also auch noch eine große Marke. Resident Evil ist halt also nicht einfach irgendein VR-Lizenzspiel oder sonst irgendwas, sondern es ist halt eine laufende Reihe mit einem offiziellen 7. Teil, der dann halt komplett in VR spielbar ist. Und auch dafür ausgelegt ist. Also das Ding funktioniert.
Ja, super. Ja, mit dem ausgelegt kann man sich halt drüber streiten, weil das ist halt die eine Sache. Es hat halt meiner Meinung nach VR nicht wirklich ausgeschöpft in dem Sinne. Die Möglichkeiten, die man damit hatte.
Ich finde es.
Aber ich meine, ich hab's auch mit PlayStation VR gespielt. Es ist natürlich trotzdem eine ziemlich coole Erfahrung.
Ja, also
ein Horrorspiel von der Qualität halt auch in der Rundum-Perspektive quasi zu spielen.
Ja, und vor allem mittendrin, also mit den, wenn hier du von irgendwelchen Leuten verfolgst wirst, das ist schon der Hammer. Also ist schon ganz gut umgesetzt. Aber nicht nur das, sondern halt auch diese du kannst dich halt um die Ecke lehnen und so weiter. Das ist schon cool halt, ne? Das ist, ich muss allerdings auch sagen, dass bei den Bosskämpfen, dass ich mich da, dass ich da Gefahr gelaufen bin, mich zu verheddern mit den Kabel, weil da muss man sich sehr schnell bücken und drehen und dergleichen. Da gab es so ein paar Probleme. Aber das war ja dann eher dem Headset geschuldet von der PlayStation VR, weil das ja nur mit Kabel funktioniert. Aber ich wollte halt den Titel reinschmeißen, also der ist für mich wichtig gewesen und deswegen Resident Evil 7. Hat denn noch irgendjemand gespielt Resident Evil 7? Oder eine Meinung dazu?
Naja, wie gesagt, ich hatte den Titel gespielt, auch im PlayStation VR, und der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, wir hatten schon in diversen Podcasts des Öfteren darüber geredet.
Ja, kann sein.
Mein einziges Problem mit Resident Evil 7 ist nur quasi so ein bisschen, dass es sehr frontlastig ist.
Frontlastig? Ach so, ja, du meinst, ja, ich weiß.
Die ersten zwei, ja, drei, vier Stunden sind wirklich fantastisch und danach.
Ja, da stimme ich dir zu. Gerade das mit dem Boot in Gänsefüßen. Ich sag mal nur sowas für die Leute, die das noch spielen wollen. Ich will ja nichts spoilern. Das fühlte sich so ein bisschen gestreckt an, tatsächlich. Da stimme ich dir natürlich zu. Es hatte auch so verschiedene Momente. Also mal eher diese gruseligen Momente, dann eher diese panischen. Also man fängt ja an mit der Familie, das ist ja das, wo man direkt quasi anfängt, oder quasi fast direkt anfängt, wo das so ein bisschen, wo du eher immer verfolgt wirst, und dann wird es mal ein bisschen, ich sag mal, in dem anderen Haus, also in dem gegenüberliegenden Ding, wo es dann eher ein bisschen dunkler ist, wo man dann einfach, ist egal, ich will jetzt nicht spoilern nach Dinge. Ich stimme dir zu, frontlastig, das stimmt. Aber was für eine Front, ne? Also.
Ja, ja, nein, das absolut. Und
auch die letzten Stunden, das ist natürlich jetzt nicht mit dem ersten Stunden zu vergleichen, aber es gibt Spiele, die kommen noch nicht mal an das Niveau heran. Also ich meine.
Ich meine schon allein die Demo, das war ja.
Oh ja.
Da war ja schon ein Riesenhype drum, als die Demo rauskam, die ja quasi so ein bisschen rausgeschnipselt war aus den ersten Stunden.
Ja, es gab ja mehrere Demos, ne? Also mindestens zwei gab es, weiß ich. Also The Kitchen als Demo, das war ja die VR-Demo quasi, und Schnipsel-Ding.
Schnipsel-Gedöns. Ja, also ich rede von der spielbaren Demo, sag ich mal. Das andere, das war ja so ein, ja, das war ja im Prinzip, das eine war ja Experience. Schon quasi so ein Proto-Resident Evil 7. Das wurde ja schon anscheinend irgendwelchen Presseleuten gezeigt, ganz zu Anfang von PlayStation VR, wo quasi noch gar nicht Resident Evil 7 angekündigt war.
Ja.
Aber ja, halt diese Demo, die dann auch noch geupdatet wurde, irgendwie zwei, dreimal um neuen Content. Und das haben sie zumindest was heißt zumindest? Sie haben viel. Capcom hat viel Gutes hingekriegt mit Resident Evil in den letzten Jahren, im Gegensatz zu den vorherigen Jahren und allen anderen Capcom-Spielen. Und eine Sache ist halt auch, sie wissen inzwischen, wie man Demos macht, die zumindest Aufmerksamkeit hervorrufen. Ich meine, Resident Evil 2 hatte ja diese einstündige Demo.
Ja, das hat
die
sehr
man
viel.
nur einmal spielen konnte, beziehungsweise wo man nur die eine Stunde spielen konnte.
Das hat ja eine
Und dann
Menge.
halt die Resident Evil 7 Demo mit den paar offenen Sachen und Sachen, die erstmal nichts gemacht haben und dann kamen Updates und sowas. Das
Ja.
haben sie wirklich ausgezeichnet gemacht.
Gut. Kommen wir zum nächsten Titel. Lukas.
Ja, bei Resident Evil sehe ich es übrigens ähnlich. Also ich habe es auch gespielt, wollte nur kurz sagen. Bin da bei Jan eher. Also ich hatte es auch kurz überlegt tatsächlich, ob ich es auf die Liste packe, aber die letzten 2 Stunden, sag ich mal, sind, lassen es dann ein bisschen für mich sinken. Deswegen habe ich es bei mir dann nicht reingenommen. Aber umso mehr freut es mich, dass du es dann doch hast tatsächlich. Ja, ich habe tatsächlich auch 3 Spiele gefunden nach längerer Dauer. Ich bin alle Listen durchgegangen, hatte dann eine Liste von 13 Spielen und musste dort 3 raussuchen.
Oh.
Und das war ziemlich schwer.
Ja,
Und ich bin.
mir ging's so ähnlich. Ich meine, sind viele gute
Ja.
Spiele rausgekommen.
Ich weiß immer noch nicht, ob ich so zufrieden bin, so 100%. Und ich habe jetzt ein Spiel gestrichen. Und ich hoffe, dass Jan es hat. Aber wir werden sehen. Ich sortiere das, habe das nach Jahren sortiert. Also ich nehme halt das Spiel, was als erstes rausgekommen ist, sozusagen. Und ja. Und zwar ist mein erstes Spiel Sleeping Dogs, aber die Definitive Edition für die PS4. Die kam nämlich
Na,
2014 raus.
Cheater, Cheater.
Ja, ich musste überlegen und es war so gut, dass ich es nehmen wollte. Und da die Definitive Edition 2014 kam, geht das ja.
Aber das dürfen wir hier gar nicht erwähnen.
Ja,
Ja,
doch, doch,
Sleeping
doch.
Dogs von United Front Games, die gibt es leider nicht mehr, sage ich mal. Werden also zumindest nie von denen ein Sequel sehen. Unter Square Enix kam das raus. Eben. Was?
Ja, ich
Was? Doch, doch, doch.
Was? Doch, doch,
Du
doch.
hast gesagt, doch, doch, doch.
Ach
Als
so,
ob es als.
ja, nee, nee, das bezog sich jetzt nicht auf auf den Entwickler, sondern auf das Sequel. Irgendwie, ich hatte mal, das ist schon wieder länger her, ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich hatte noch News geschrieben und da hatte ich mal eine News geschrieben, dass Square Enix tatsächlich eine Fortsetzung geplant hat für Sleeping Dogs.
Oh, okay.
Das
Also
war.
ich kenne die Geschichte, dass sie ein Sequel hatten, das gecancelt wurde. Aber das freut mich natürlich umso mehr, wenn da irgendwann nochmal was kommt. Weil, ja, es ist ein Action-Adventure-Spiel, aber im Gegensatz zu den üblichen Dingern spielt es weder in den USA noch in Japan, sondern in Hongkong. Und dreht sich um Wei Shen, und der ist ein amerikanisch-chinesischer Undercover-Polizist und versucht die Triaden, die Sanoni, zu infiltrieren und eben zu stürzen, sage ich mal. Und das Ganze ist dann eben so im bisschen im GTA-Lite-Style, also man kämpft, man schießt, aber man hat auch Parcoursachen, man nutzt Items oder so und erkundet die Welt, fährt Rennen und so. Also es ist eine Art Open-World-Spiel eben auch mit einer relativ kleineren Open World, aber Spiel kam ursprünglich, glaube ich, auch 2012 raus und eben die PS4-Version dann 2014. Und ja, irgendwie, ich habe das Spiel mittlerweile schon zweimal durchgespielt, einmal eben dann original auf der 360 und später nochmal die Complete Edition auf der PS4. Und es ist einfach ein super Spiel. Ich mag den Kampfstil, also es ist im Gegensatz zu einem GTA deutlich mehr auf Nahkampf ausgelegt. Der Charakter, also Wei Shen, ist in verschiedenen Kampfsportarten eben geschult, also unter anderem Jeet Kune Do, Kung Fu, Taekwondo, Muay Thai und so. Und das ist einfach so geil, wenn du da diese brachialen Kombos aneinander reißt und die Gegner fertig machst, dann irgendwie noch diese Environmental Kills einbindest, die in Deutschland so, glaube ich, nicht verfügbar sind.
Ja, kann sein.
Ich bin mir gerade auch gar nicht so sicher, wie die Version in Deutschland rauskam. Also ich glaube, die war ziemlich stark geschnitten tatsächlich. Da gab
Ja,
es
ich
dann
glaube
sowas
auch.
nicht. Beziehungsweise ist es kein Blut gespritzt oder sowas. Irgendwie sowas. Aber hat auch irgendwie eine sehr, sehr spannende Geschichte. Es ist halt ähnlich so wie in Yakuza, sowas, was du sehr selten siehst. Und hier eben noch seltener, weil Triaden hat man eben in Yakuza-Teilen ab und zu, aber eigentlich in westlichen Medien ist es eher was ich nicht so oft sehe. Und dann eben da sehr, sehr spannend. Und ja, wer da mal reingucken will und was anderes als GTA will, aber eben ein ähnliches Art von Gameplay, der ist da sicherlich gut bedient. Und ist momentan auch eine Filmentwicklung. Da kam, ein paar Bilder gab es schon und Donnie Yen soll da Shen spielen, also jemand, der tatsächlich auch des Kämpfens und verschiedener Kampfsportarten mächtig ist. Also auch da könnte man vielleicht sogar was ganz Cooles erwarten.
Stimmt. ist ja ursprünglich war das,
das war das mir, ja mein
ursprünglich also als kleines Trivia, also so ursprünglich war das ja mal als True Crime Teil 3 geplant gewesen.
Ja.
So als
True Crime Hong Kong sollte es, glaube ich, heißen.
Ja, ja, oder genau, so. True Crime Hong Kong.
Ja, True Crime, irgendwie immer interessante Spiele, die aber nicht so richtig zu ihren Ambitionen herangewachsen sind. Also, ich hatte hauptsächlich True Crime 1 gespielt, das ist ein bizarres Spiel.
War das in New York, oder?
In vielen Dingen cool, aber nee, das war LA. Das einfach nur True Crime, ja genau, es hieß True Crime Streets of LA.
Ah, okay.
Was, was halt viele seltsame Sachen hatte. Es hatte zum Beispiel mehr oder weniger 1:1 komplett LA, aber angesichts dessen, dass es so schweinegroß war und dass sie nicht genug Content hatten, hast du im Prinzip nur, bis auf so ein paar extra Sachen, die du finden konntest, warst du im Prinzip nur im Stadtzentrum unterwegs. Aber du konntest wirklich irgendwie eine Stunde oder so fahren.
Ja, super.
Naja, das war wahrscheinlich übertrieben, aber ziemlich lange, insbesondere für die Zeit. Und ja, was Sleeping Dogs angeht, ich meine, anno 2012 habe ich allen Leuten gesagt, es wäre besser als GTA. Und es ist immer noch besser als GTA.
Ich stimme zu, ich kann da wirklich zustimmen.
Also ja, ich fand es auch... Ich fand's auch in allen Sachen wirklich cool.
Ich auch.
Story hatte mich dann am Ende überzeugt. Was ich noch vielleicht ansprechen möchte, sehr interessante DLC-Sachen hatten sie gehabt.
Die sind in der Definitive Edition alle vorhanden, ne?
Ja. Genau, ja.
Also da haben sie sehr seltsame Sachen gemacht, insbesondere quasi ein Horror-DLC mit hüpfenden Vampiren. Wie man sie halt kennt aus den chinesischen Überlieferungen. Dann hattest du halt so ein klassisches Hongkong-Kung-Fu-Ding mit so einem, dass man irgendwie auf eine Insel kam, die irgendeinem komischen Despoten gehört hat, und der hat halt ein Kampfturnier veranstaltet, wo man mitgemacht hat. Und irgendein DLC gab es dann noch, wo dann quasi Wei Shen tatsächlich scheiße, was heißt demoted auf Deutsch?
Untergestuft?
Das Gegenteil von befördert.
Ja, das Gegenteil von befördert wurde und man dann irgendwie ein paar Minuten lang als Verkehrspolizist spielt. Und ich glaube, das war der DLC mit dem Superauto. Es gibt auf jeden Fall ein DLC mit einem Superauto. Und da haben sie irgendwie sehr viel Spaß mit gehabt und auch sehr viel reingesteckt. Und ja, es ist ein sehr sympathisches Spiel. Sehr, sehr spaßig gemacht. Sicherlich nicht so aufpoliert wie eben GTA, aber dafür macht es halt einfach mehr Spaß. Ganz, ganz, ganz schlicht und einfach.
Ja, kann ich untermauern.
Ja. Ist halt ein super Titel.
Ich schätze, Anton und Marco haben es nicht gespielt.
Doch, ich habe Sleeping Dogs gespielt. Doch. Klar, ich habe es durchgespielt.
Fantastisches Spiel.
Aber ich habe es auf der PlayStation 3 gespielt. Also das war das Original nur. Aber ich hatte schon überlegt, mir die Definitive Edition mal zuzulegen, weil die vor allen Dingen, glaube ich, sehr günstig ist. Ich glaube, für 10 Euro kriegt man die wahrscheinlich bei eBay schon.
Problem ist, für PC kann man das gar nicht holen. Ne? Also.
Was? Ist das nicht mittlerweile erlaubt?
Nein.
Ah, das ist natürlich ungünstig.
Also PlayStation so weiter geht ja, sag mal so, wenn ich zu Gast im Nachbarland fahre, dann kann ich eventuell spielen.
Ja.
Also definitiv die Edition habe ich leider immer noch nicht.
Ja. Ja, also es gibt Editionen für so 17 Pfund, also kann man sich.
Pfund.
ja. Ich meine, wenn man wirklich auf PC anlegt, wie gesagt, wie Marco schon gesagt hatte, es gibt eine runtergeschnittene Version, eine Low-Violence-Version, die im Moment sogar nur 3 Euro kostet, aber ja, wenn man kann, sollte man vielleicht.
Aber da gibt es nicht mal, also die, zu dem Erscheinungszeitpunkt auch von dem Originalen gab es kein einziges DLC, sogar praktisch ohne Umwege zu gehen, konnte man sich nicht mal HD-Texturen dafür laden, ne, auf dem PC. Es waren dunkle Zeiten, also 2010 bis 2020, wir sind so, ach Quatsch, also 2010 bis 2018 so ein bisschen dunklere Zeiten im PC-Gaming. So. Mhm. Geologs, ja. DLC-Schrott,
ja, Dovat. Das ist kacke.
Aber es gab auch sicherlich sehr tolle Spiele, Anton, wie zum Beispiel...
Oh, das war eine, so eine geile Überleitung, ich mach die jetzt kaputt mit meinem ersten Satz. Nein, ja, die Aufgabe war ja eigentlich so...
Aufgabe.
Aufgabe. Unsere, ja. Also ein Spiel der Generation oder so, oder drei Spiele rauszuwählen. Ne? Das Problem ist nur, wenn ich aus dem PC-Bereich komme und ich merke, dass ich immer auf dem PC so die Spiele installiere, welche Spiele oder so, immer wieder. Und da gibt es kein einziges Spiel, was 2010 bis 2020 rausgekommen wäre. Ne? Also... Ich habe immer Heroes of Might Magic 3 zum Beispiel, Stalker drauf, wegen ganzen Mods und so weiter, weil das immer wieder mal Bock hat. Ne? Half-Life 2 tatsächlich, und mit ganzen Mods auch Support. No One Leaves Forever. Und ich glaube, ich habe noch Faster Than Light so zwischendurch. Ne? Und so von, wenn ich mich tatsächlich jetzt auf die letzten 8, 7 Jahre, ne, einschränke dabei, ne? Lande ich denke mal, bei der Reihe Batman Arkham, würde ich mal sagen.
Ja, das ist...
Weil das sind tatsächlich die Spiele, die sind, wo ich eins der Spiele immer wieder mal anschmeiße, sagen wir so mal, oder ich habe eins paar Mal schon durch. Ne? Was daran sehr geil ist, die Spiele kamen nach den Filmen von Nolan. Und dann, man hat auch, man wusste vorher nicht, dass man so geil, sagen wir so mal, Spiele, Lizenzspiele machen kann. Vielen Dank an Rocksteady da. Trotzdem des verkackten Starts von Arkham Knight auf dem PC war das, ist immer noch ein großartiges Spiel gewesen, nach einem Jahr, nachdem Rocksteady auch das gepatcht hatte.
Ach ja, schon 2 Jahre.
Auf den Konsolen lief es gut, ne? Auf PC war es katastrophal. Es war ja eins, das 2015 war so das Jahr, wo zum ersten Mal so irgendwie man die Spiele zurückgeben konnte, auf einmal. Und das hat so ein großes Zeichen mit Arkham Knight gegeben. Und die Reihe hat auf jeden Fall sehr viele andere Spiele mit der Kampfmechanik geprägt, was die so auf den Xbox-Controller so angepasst haben, dass das so überall Anwendung stattgefunden hat. Die ist ziemlich einfach. Macht Spaß. Und die ganzen Kampf-Movements und so weiter machen mega Bock da. Ja. Dann, mir haben auch die Stories gefallen.
Oh, ich wollte dich damit unterbrechen.
Nein, Quatsch. ja, wo war ich? Nee, auf jeden Fall, die Story ist fantastisch. Ganze Atmosphäre ist hervorragend rübergegeben. Grafisch haben die da sehr viel Mühe reingebracht. Und das kann ich jedem Fan von Batman einfach ans Herz legen. Oder jedem Fan von DC Comics. Sagen wir so mal, vielleicht nicht mit den Origins anfangen, aber eins von den, ja, direkt wahrscheinlich mit dem ersten Anfang kann ich empfehlen, so den Arkham Asylum, weil das habe ich am meisten gespielt, glaube ich, von den 4 Spielen.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine der besten.
Ne? Aber da wir auf Generations angeschränkt sind, sage ich mal einfach mal Arkham Knight, Batman Arkham Knight.
Ach ja, genau, stimmt. Das muss ja dieser Generation sein.
Ja, und das ist das erste Spiel aus der Reihe, was die auf Unreal Engine 3.5 angehoben haben, grafisch um einiges gegenüber den alten Teilen verbessert haben. Und ja. Es ist okay.
Batman Arkham Knight muss ich auch sagen, ich fand es auch damals sehr unterbewertet, weil keine Ahnung, als es rausgekommen ist, gut, es gab natürlich diese Probleme mit der PC-Version, die sehr berüchtigten Probleme. Aber irgendwie waren Leute auch sehr lau, was das Spiel angeht. Fand ich ehrlich gesagt nicht so.
Ich hab's tatsächlich
nicht gespielt. Ich meine, es ist nicht so gut wie Arkham Asylum, aber ich fand's besser als Arkham City, wo alle Leute sagen, es wäre das Beste, wo weiß nicht.
Wieso fandst du es besser?
Insbesondere, weil es sehr interessante Sachen am Ende macht, weil es das Open-World-Konzept besser gemacht hat als Arkham City, meiner Meinung
Findest
nach.
Findest du, okay.
Also, ja, finde ich.
Ein bisschen Abwechslung
auf mit dem Auto. Ich meine, halt, dass die Batmobil-Sache war halt, ich persönlich fand es okay, aber ja, es hatte so ein paar Sachen, dass die ganzen, dass du jetzt irgendwelche Riddler-Rennkurse hattest, das war ein bisschen dämlich, das will ich nicht abstreiten, aber war halt auch ein sehr gutes Ende für die in Anführungsstrichen Arkham-Trilogie oder Quadrilogie, es kam ja noch Arkham Origins, beziehungsweise Tetralogie, es kam ja noch Arkham Origins und wie hieß das nochmal, das 2D-Spiel? Wie hieß der Knast nochmal, um den es immer...
Prison Break?
Ja, genau, irgendwas mit Blackgate.
Ach so, ach, Prison Break.
Assault und Blackgate oder so. Egal, auf jeden Fall von den 5 Arkham-Spielen war es meiner Meinung nach ein sehr gutes Ende und ich war immer überrascht, dass es so ein bisschen laue Resonanz hatte.
Waren es nicht 4 Spiele? Oder
Arkham Asylum? Also es gab Arkham City, Asylum, Arkham City,
Origin?
Arkham Knight, Origins und eben dieses Assault on Blackgate hieß es, glaube ich.
Ja, Blackgate
war das nicht Vita-exklusiv oder sowas?
Zuerst ja.
Nee, der ist auf vielen Sachen rausgekommen. Ich habe ihn auf der Wii U gespielt. ich glaube, der war anfangs irgendwie auch für irgendetwas exklusiv, aber ich glaube, im Endeffekt ist es dann auch auf dem PC und ich glaube auch auf ich glaube auf Xbox 360 ist es auch rausgekommen.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht mehr.
Kann man spielen, ist nicht unbedingt das, was man erwartet, aber es ist ganz okay. Es ist minimal überdurchschnittliches, leicht Metroidvania-artiges Spiel mit ein paar Batman-Arkham-Elementen. Man kann es aber auch lassen. Arkham Knight, aber sehr gut. Oder eben, es gibt ja auch die, da gibt es ja auch eine Arkham Collection, die man haben kann für die Next-Gen-Konsolen und ich schätze für den PC sind es dann die PC-Versionen, aber gibt es bestimmt auch ein Bundle. Ich denke, insbesondere PC-Spieler werden das auch diverse Male irgendwie die Möglichkeit gehabt haben, es im Bundle zu kaufen oder gratis zu bekommen. Weil ich habe, glaube ich, auch das auf 3 verschiedenen Services, zumindest ein paar der Batman-Spiele. Ja, ich kann es nur empfehlen. Auch Batman Arkham Knight, falls sie das jemals mit der Technik geschafft haben.
Ich glaube, auf Epic Games gab es anfangs die 3 Spiele geschenkt, die der Hauptreihe. Falls jemand das hat und da irgendwie vergessen hat oder so.
Das ist gut.
Ja, kann ja vorkommen. So viele Spiele, wie man mittlerweile geschenkt bekommt auf PC, dass man da was mal vergisst oder so.
Ja, apropos, es kommt was für die PlayStation ab nächste Woche.
Stimmt.
Naja, richtig, genau.
Sogar sehr viel.
Ja, ich glaube 10 Spiele waren das so. Ne?
Auch einige sehr gute Spiele. Sind auch Sachen bei, die ich als Spiel des Jahres, als Spiel der Generation bezeichnen würde. Ich weiß es nicht. aber ihr wartet jetzt bestimmt gespannt auf das nächste Spiel, was ich erwähnen werde. Ihr habt ja anscheinend alle irgendwelche speziellen Erwartungen, was für Spiele ich nennen werde.
Ich wollte nur kurz erwähnen für die Zuhörer auch, das sind zusätzliche Spiele, die zu der bestehenden Liste, ne, wir gerne sehen würden. Ne?
Ja, genau. Also ich meine, ja, wir werden jetzt natürlich, das sind jetzt nicht unsere 3 unbedingt allerliebsten Spiele, falls welche unter den ersten 20 dabei waren, dafür müsst ihr jetzt noch den anderen Podcast hören.
Ja, sowas wie Last of Us.
Wo halt so Sachen bei waren wie, ja genau, beide Last of Us ist.
Last of Us ist.
Resident Evil 2.
Es ist.
Ja, gut, okay. Jan.
Jan macht weiter. Jan macht weiter mit, über welches Spiel will ich zuerst reden? Rede ich über das, was, wo ich ein bisschen, was mir ein bisschen schwerer gefallen ist.
Ja.
Einfach weil eben, ich hatte auch eine Liste mit so vielen Spielen, die gut waren. Spiele, die nicht dabei sind, zum Beispiel die diversen Superhot-Spiele, die ich sehr mochte. Firewatch, was ich sehr interessant fand, aber dann halt doch irgendwie zu viele Probleme damit hatte. Tales of the Borderlands, was mein Lieblings
Telltale-Spiel
ist. Alle sind sie nicht dabei. Was aber dabei ist, ist Titanfall 2.
Titanfall 2?
Titanfall 2, weil es ist so gut.
Titanfall 2?
Das okay. Ist so gut.
Das muss noch Lukas nachfragen. Titanfall 2?
Ja, Titanfall 2? Das muss der Jan jetzt aber mal erklären. Wieso Titanfall 2?
Es hat die wahrscheinlich beste Singleplayer-Ego-Shooter-Kampagne der letzten 10 Jahre. Wenn nicht sogar der letzten 15 Jahre. Wenn nicht sogar, nicht 15 Jahre. Aber der letzten 10 Jahre. Es ist einfach, es hat einfach eine unglaublich gute Kampagne, nachdem ja der erste Teil überhaupt keine Kampagne hatte. Nachdem das ein reiner Multiplayer-Titel war. Auch einfach, es spielt sich exzellent, es sieht gut aus, es hat viele tolle Ideen auch. Es hat sehr viele diverse, interessante Level. Ich glaube, eines der denkwürdigsten, insbesondere weil es dann diverse Spiele später geklaut haben, ist ein Level, wo man durch Science-Fiction-Bullshit quasi mehr oder weniger frei zwischen zwei verschiedenen Zeiten hin und her springen kann, sich aber quasi immer noch an demselben Ort befindet und dadurch navigieren muss, was sehr spektakulär endet. Es gibt ein wahnsinnig cooles Level mit quasi so einer Art Kolonisationsfabrik, wo dann halt so Fertighäuser quasi en masse hergestellt werden und du kämpfst dich halt durch diese riesigen Anlagen, diese automatisierten Anlagen mit Robotern und Fließbändern und sowas und findest dich dann irgendwie auf einmal in so einem Bungalow wieder oder so und kämpfst dann gegen andere Leute. Ich meine, dann eben noch der titelgebende Titan, den du in der Singleplayer-Kampagne recht schnell pilotierst, übernimmst, der dann auch viel wettmacht, dass die Story an und für sich jetzt nicht super gut ist, aber quasi der Charakter des Titans, ich glaube, er hieß BT, ist wahnsinnig unterhaltsam und es gibt eben halt auch, insbesondere haben sie das halt auch coole Momente geschaffen, wo du quasi mit ihm Seite an Seite kämpfst oder quasi ihn pilotierst. Und das sorgt halt auch für wahnsinnig viel Abwechslung in dem Spiel. Und es ist nicht der längste Shooter und ich denke, es ist nicht der allerbeste Shooter aller Zeiten, aber wie gesagt, meiner Meinung nach einer der besten der 10 Jahre, wenn nicht sogar der beste der 10 Jahre, hauptsächlich von der Kampagne her. Ich find's besser als Doom.
Scheiße.
Ich hab Jan verloren.
Ja, ich kann ihn auch nicht.
Ich find's besser als Doom und keine Ahnung, selbst Multiplayer, wovon ich nicht viel gespielt habe, aber Multiplayer hatte auch einen ziemlich coolen Eindruck gemacht von dem bisschen, was ich gespielt hatte.
Titanfall 2 hat sehr guten Multiplayer auf jeden Fall. Also der war so lange motivierend, ich glaube, weiß nicht, habe ich auf jeden Fall länger als Singleplayer gespielt. Nein, klar.
Nee, naja.
Guter Multiplayer. Very good. Nur zu wenige irgendwie Maps und Abwechslung da drin.
Ja. Wie ist denn die Grundthematik der Kampagne? Also was ist die Geschichte?
Die Geschichte ist halt Es ist quasi so dieses typische mehr oder weniger Imperiale gegen Rebellen. Aber halt dann gestreckt auf diverse Planeten und halt auch ein bisschen im Zusammenhang mit, ich sag mal, diesem großen, dieses Cyberpunk-übliche große Corporations oder so, die sich zusammengefasst haben und die dann quasi eher so eine Rebellion gemacht haben. Ich glaube, es ist ein bisschen wie Star Wars mit den Handelsleuten von den, aber mit weniger komischen französischen Aliens.
Okay.
Nein, was denke ich, der interessantere Aspekt der Story ist, du spielst halt quasi einen normalen Soldaten in dieser quasi imperialen Armee, was quasi ein Ersatz ist für, es ist mehr oder weniger amerikanische Armee. Und du hast halt diesen einen Typen, der ist halt ein Titan-Pilot und das ist halt ein ganz großes Ding in der Welt, weil nicht nur haben die halt diese Titans, also quasi diese Mechs, in denen sie rumlaufen, die halt alles platt machen können und mit denen sie quasi neural verlinkt sind, sodass sie da quasi immer im Eingang sind und quasi ein Pilot quasi so gut ist wie mindestens zwei Soldaten, wenn nicht sogar mehr, der dich halt so ein bisschen so aus Spaß ausbildet, mehr oder weniger. Aber dann landest du halt da auf diesem Planeten und Sachen gehen schief und der Typ geht drauf, aber gibt dir dann mehr oder weniger die Schlüssel zu seinem Titan namens BT. Und du kämpfst dich dann halt quasi durch diesen Planeten mit dieser Invasion, die mehr oder weniger komplett fehlgeschlagen ist. Und spürst dann so quasi so die diversen Piloten der Gegner auf, die okay. Alle so ein bisschen Comic-Buchartige Charaktere sind. Aber es ist halt auch, ich sag mal, dieses nicht untypische, dass du interessante Konversationen mit deinem neuen Roboterkumpel hast und zugegebenermaßen Story nicht der beste Aspekt, aber wie gesagt, Dialoge haben mir trotzdem sehr gut gefallen und einfach das Spielerische und die Levels extrem gut.
Okay. Naja. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber okay. Mal schauen.
Naja, also ich werde noch eine Möglichkeit kriegen, wie wir alle, wenn es darum geht, Titel zu ersetzen von der Top 10. Andere Titel schlecht zu reden.
Ja, stimmt. wahrscheinlich. Ich habe ja auch noch ein paar Nottropfen für den Fall.
Ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, dass ihr so gar nicht überzeugt seid. Selbst Anton, der es so wenigstens gespielt hat.
Ja, ich habe ja gesagt, es hat, also Kampagne hat so eigene Momente halt, aber das ist nicht durchgehend so, wow, Wahnsinn. Also Story fand ich das auch, also es ist, sind... Ein paar Szenen sehr gut inszeniert und ein paar Levels halt. Ne? Und der Rest war Multiplayer, so was ich gezockt habe.
Vielleicht hast du es nicht richtig gespielt. Du musst die ganze Zeit an Wänden entlang laufen und
ja.
Solchen Sachen.
Das mach ich. Okay. Ja.
Ah, und dieses,
schon
dieses Ding am Ende, wo du diese, wo du diese Autopistole bekommst, was irgendwie so.
Jetzt kenne ich alles, die Waffen kann ich alle aus dem Multiplayer. Also
ja, das Auto-Aim. Ist so eine Sache im der erste Teil von Titanfall war so eine Art, hatte so ein bisschen was von einem MOBA, in dem Sinne von, dass du da irgendwie KI-Mobs hattest, die quasi an den jeweiligen Fronten mitgekämpft haben und du hast halt ein bisschen Punkte bekommen, aber halt nicht so viel, wie wenn du einen echten Menschen erschießt, quasi. Mhm. Und da gab es halt diese Autopistole, die halt mehr oder weniger automatisch die Leute erschossen hat, die halt quasi... Autolock an hatte und...
Ja, du hast mich jetzt ein bisschen
Ach so, nein, das ist keine Nase Pistole, die Autos schießt.
Ja, das hatte ich, das war... Ich dachte, entweder ist es eine Pistole, die Autos schießt oder eine Pistole, die aussieht wie ein Auto.
Nein, beides leider nicht. Es ist eine relativ normal aussehende Pistole, aber du bekommst sie halt relativ am Ende der Kampagne... Aber halt eben mit dieser Fähigkeit so mehr oder weniger, dass du sofort auf Leute einloggt und die alle sofort mit einem mit einem Kopfschuss quasi erschießt und du rennst dann quasi wie bekloppt durch diese Level und halt in Millisekunden da einer tot, da einer tot, da einer tot und das ist auch wieder ein Wahnsinnsmoment in einem Spiel mit sehr vielen Wahnsinnsmomenten.
Okay, Wahnsinn. Ja, vielleicht werde ich es mal nachholen. Mal schauen. Aber erst noch mal Sleeping Dogs noch mal spielen. Ja, dann bin ich wahrscheinlich wieder dran. Es sei denn, es
bestimmt
hat noch irgendjemand noch was einzuwenden. Dann nenne ich meinen nächsten Titel, da der bis jetzt immer noch nicht genannt worden ist, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und zwar Nier Automata. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel drüber sprechen, weil da haben wir einen ganzen Podcast drüber gemacht. Ist einfach ein geiles Spiel. Fertig. Ist für mich auch, ich meine, das ist ein Titel, der hat super viel nach sich so gezogen. Also den Titel kennen ja auch viele, die jetzt überhaupt gar keine Videospiele spielen. Also es gab Cosplays dazu, Comics und sonst irgendwas. Also jeder kennt die Figuren aus diesem Spiel. Und naja, deswegen sollte es definitiv in unsere Liste rein. Fertig. Lukas.
Das ging schnell. Ja, jetzt, ich hatte gehofft, dass ihr noch schon einen Titel sagt, weil jetzt muss ich abwägen, welchen Titel ich nehme. In der Hoffnung, dass ein anderer Titel noch genannt wird. Ja. Ich hatte auch wie Jan tatsächlich einen Shooter auf der Liste, den ich, für mich ist der besser als Titanfall, aber den habe ich jetzt rausgewählt und ich sage auch nicht, was es ist, vielleicht kommt es ja noch.
Das ist ja gemein.
Jetzt bin ich immer noch am Hin und ich habe zwei Titel, bei denen ich mich nicht entscheiden kann.
Also können die Zuhörer das per DLC nachkaufen oder so?
Vielleicht. Ja. Ich nehme jetzt eine Visual Novel, weil ich hoffe, dass der andere Titel noch kommt. Und zwar nehme ich Danganronpa, den ersten,
Trigger Happy Havoc. Ja, also das hätte ich beinahe auch auf die Liste genommen.
Schade, dass du es nicht gemacht hast. Weil jetzt muss ich leider meinen einen Slot dafür nehmen, aber es ist einfach so eine tolle Visual Novel und ja. Es ist jedes Mal, wenn ich an verschiedene Wendungen denke, kriege ich tatsächlich immer noch Gänsehaut. Ich höre den Soundtrack fast tatsächlich immer, ja doch fast täglich, weil ich so eine Videogame-Playlist habe, wo viele Lieder sind und da ist eben auch Danganronpa dabei und die höre ich morgens immer im Bad und da ist immer irgendwas dabei und das ist jedes Mal, zaubert es mir ein Lächeln aufs Gesicht. Und ich liebe beide Teile. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich den zweiten oder den ersten nehme. Den dritten lasse ich jetzt mal außen vor. Weil er, ja.
Ja, den dritten lasse ich mal außen ist ja vor. Nicht, ist ja nicht Teil 3, sondern eigentlich 53. Ne? Aber
ich glaub, stimmt.
Nein.
Another Episode zähle ich jetzt mal nicht da dazu, auch wenn es natürlich zur Welt und zur Lore gehört von der Trilogie. Ja, nicht Trilogie, aber von der Reihe. Mit dem Anime zusammen haben mir die also 1 und 2 sehr gut gefallen, aber ich glaube, 1 hat die Nase etwas vorne, würde ich jetzt behaupten. Wobei es vielleicht an einem anderen Tag auch 2 gewesen sein könnte, wer weiß. Aber ja, Danganronpa, super, super Spiel. Sollte jeder, der Visual Novel interessiert ist, gespielt haben. Gibt mittlerweile ja auch für PC und PS4. Also genug Möglichkeiten, es auch zu testen. Ist nicht auf der Vita gestrandet. Oder auf der PSP, also probiert's aus.
Ja.
Hättest du mal den Shooter genommen? Ich kann Danganronpa überhaupt nicht leiden.
Was?
Danganronpa ist super. Ich mag das
nicht. Ja. Ich meine, da werden wir noch zu kommen. Da werden wir noch zu kommen. Das ich halte mich cool. Jetzt bedeckt, aber ich kann es überhaupt nicht leiden.
Ah, wie, das ist eigentlich, also ich meine, es ist eine tolle Reihe, weil die Geschichte ist so durchgeknallt, aber es gibt so viele Twists halt, also immer wieder, weil dieses Geheimnis, was es quasi mit, warum ist die Schule abgeschlossen und so, also gerade beim ersten Teil, das fand ich so gut. Und die haben
ja
jetzt, ich sag mal, beim letzten Teil, bei diesen V3, da hatten die ja nochmal es geschafft, irgendwie einen nochmal so einen richtig großen Twist einzubauen, den man, weil eigentlich weiß man ja eigentlich schon alles. Bei Teil 2 fand ich das nicht so ganz, weil das war dann. Ja, das hatte nicht so ganz so einen harten. Das war aber trotzdem sau geil. Aber der erste ist tatsächlich, ich finde den super. Der hat ja auch so ein bisschen den Damm gebrochen für Visual Novels. Das war ja von Spike Chunsoft veröffentlicht. Die hatten ja keinen Glauben daran, dass sowas im Westen funktioniert, Visual Novels. Hatten es dann mit Danganronpa gewagt und hatten einen Riesenerfolg. Und seitdem ich meine, Danganronpa haben wir natürlich andere Visual Novels dann quasi zu verdanken, dass die bei uns überhaupt veröffentlicht werden. Also Danganronpa ist schon ein sehr, sehr wichtiger Titel.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Und da bin ich auch mal froh, da habe ich nämlich tatsächlich mal die physischen Editionen der beiden Teile, der ersten beiden, die da von NRS rausgegeben wurden. Bin ich sehr froh, dass ich die mir gekauft habe. Das sind nämlich echt coole Dinge mit Soundtrack und Artbook und so. Das ist, ja. Und ja, du hast recht, die haben tatsächlich echt den Weg geebnet nochmal, dass hier mehr Visual Novels rauskommen.
Ja. So.
Hat noch Anton darf jetzt einen guten sagen. Titel nennen.
Ja, also, Anton. Okay. Anton. Jetzt, ich überleg. Überraschenderweise wird ich genommen, ich weiß nicht. Soll ich das nennen, soll ich das nicht nennen?
Dennis. Ich meine, wenn du Doom so viel besser findest als Titanfall 2, dann nimm doch Doom.
Nee, das wäre so. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, was ich so immer wieder spiele und so weiter. Ne? Also, was ich immer wieder installiere oder wieder starte. Also ich bin jetzt auf die Spiele
gegangen. Klar, sind persönliche Favoriten, genauso wie, sollte man erwähnen, dann auch im Endeffekt die Top 10 unsere persönlichen Favoriten sein werden.
Also da gehe ich auch
von einem vielleicht mehr als von anderen. Ah, Danganronpa. Egal.
Naja.
Aber das nur nebenbei. Dazu kommen wir alles noch.
Da cheate ich ein bisschen und nehme da Rayman Legends.
Oh, das hatte ich sogar auch auf meiner 13-Spiele-Liste drauf.
Oh, also, das ist tatsächlich.
Hatte ich nicht gedacht, aber da ist was dran. Das ist
den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das tatsächlich. Also den hatte ich bei mir gar nicht auf der Liste draufstehen. Sehr gute Wahl. Ah.
Ja. Also die neuen Raymonds haben mein Herz erobert, direkt so schon mit Origin. Und
das war schon geil, ja.
Ich habe sogar Fiesta Run und Jungle Run auf dem Smartphone durch.
Fiesta Run ist super gut. Jungle Run habe ich nicht gespielt. Es gab dann ja noch ein Nicht-Autorunner-Spiel.
Ja, also Jungle Run war die erste aus der Reihe, dann kam Fiesta Run und dann war dieses komisches Free-to-Play-Zeugs, was nicht so.
Gab es dann nicht Rayman Adventures oder so?
Was genau, das ist
so ein halbwegs richtiges war.
Das ist so Free-to-Play-Ding gewesen. Das fand ich jetzt nicht so prägend.
Ah, Fiesta Run ist sehr gut. Also.
Fiesta Run ist mega. Es ist praktisch ein Autorunner, wo man mit einem Finger, ne, wo man das Smartphone fingert. Ne?
Naja, im Grunde sind die Musiklevels ja auch theoretisch gesehen sowas wie Autorunner, also.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch immer Bonus, als Bonus-Objective gibt es ja auch immer Zeitsachen und ich meine, es ist halt cool, wenn du ein Rayman Legends Level meisterst, sodass du durchrennen kannst.
Ja, stimmt. Und Rayman Legends und also von den neuen Reihen habe ich für PC, Wii U, PS Vita und überall fast, also so. Auf der Vita bin ich noch dabei, halt das durchzuspielen. Aber Origins hatte ich überall durch, na, drei Plattformen. Das Spiel bringt immer gute Laune halt, egal was man für einen Tag hatte. Das ist so fröhlich gemacht und so bunt und da ist so viel Herz dabei bei dem Spiel.
Und halt auch so hübsch.
Also mega hübsch gemacht. Und also die Stilistik finde ich fantastisch. Und Sprung. Passagen und so weiter. Also ich finde das tatsächlich besser, als es die neuen oder so die ganzen Super Marios und so weiter. Das ist für mich der beste jetzt so Jump'n'Run der letzten.
Ich persönlich auch, aber ich bin nie so ein großer Fan von Marios gewesen.
Ja, den finde ich so als besten jetzt, sagen wir so 2D-Plattformer der letzten. Oh, lass mich schätzen.
Das kann ich gelten lassen. Also bei den 2D-Plattformern ist Rayman Legends tatsächlich sehr weit oben. Es ist,
Danke nochmal an Michel Ancel dafür. Der ist leider jetzt komplett aus der Gaming-Industrie weg. Und trotzdem hat er sehr tolle Spiele uns gebracht. Und das ist so eins. Also Rayman, die neuen Rayman-Teile sind für mich so tatsächlich sehr, sehr geniales Zeug.
Ja. Also ja, du sprichst mir da aus der Seele, Anton, das hat auch irgendwie so die, also Rayman Origins und Legends haben da auch irgendwie mein Herz erobert. Insbesondere, weil das Original Rayman für die PlayStation. Wollte ich immer lieben, aber konnte es nicht so richtig, weil die Spiele kackend schwer waren und ein bisschen Eurojank hatten.
Jawohl, jawohl, jawohl.
Und die 3D-Spiele fand ich sehr hässlich. Also, von daher, ja, ich wollte immer ein Fan von Rayman sein, aber das hat sich vor Rayman Origins nicht ergeben, aber dann Rayman Origins super gut und Legends dann halt noch mit den Musikleveln, ich meine, mit vielen Leveln aus Origins. Ja, auch wieder so eine Hitman-Situation, die das dann noch einfacher macht.
Ja, Rayman hat, Legends hat direkt komplett, man schaltet komplettes Rayman Origins-Spiel frei, ne, also...
Das ist schon...
Ich glaube, es ist nicht ganz das Komplette, aber ich glaube, es ist sehr viel davon.
Die besten Levels davon dann.
Aber also das definitiv, schon, ja.
Ja, auf jeden Fall nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist wohl wahr. Da stimmt, die Geschichte drumherum fehlt. Ja,
ich meine, die Geschichte drumherum ist, ich glaube, die Geschichte von Rayman Legends ist ja irgendwie nur so, da ist wieder ein Bad Guy, aber die Leute pennen alle von dem letzten Teil Rayman und seine Gefährten und dann kriegen die eine geklatscht und dann rennen sie halt wieder und besiegen die Bösen.
Ja, so sieht's halt aus. Gut, dann ist der Jan wieder dran mit seinem finalen Titel.
Mit meinem finalen Titel? Ja, ein Titel, der den ich nicht sofort gesehen hatte. Wo ich aber gemerkt habe, dass er mir sehr viel bedeutet hat, persönlich. Und der nie so richtig quasi aus meinem Hirn verschwunden ist über die ganze Generation. Und auch passenderweise ein super gutes Spiel ist. es ist Night in the Woods.
Night in the Woods, okay.
Was ihr auch alle nicht gespielt habt, meine Güte.
Spielt nicht, gehört ja und gesehen ja, aber nicht gespielt.
Ich weder gehört, gesehen, oder ich glaube zumindest. Beschreib das Spiel mal, vielleicht kenne ich es doch.
Also, es spielt in einer Welt, wo alle Leute Tiere sind, aber das ist zum Glück nicht so wichtig. Weil ich bin kein Fan von Furry-Sachen und sowas, normalerweise, aber für Night in the Woods mache ich eine Ausnahme. Man spielt May, die kürzlich aus dem, was ist es, aus der Uni oder aus dem College ausgeschieden ist. Und sich wieder nach Hause begibt, um, naja, weil sie aus der Uni, weil sie aus der Uni mehr oder weniger geflogen ist und nichts Besseres zu tun hat und quasi so wieder Kontakt aufnimmt mit ihren alten Freunden in dieser amerikanischen, quasi mittelamerikanischen, also mittel-nordamerikanischen Stadt, also halt so, so was man halt so kennt, so Arizona, so halt die ländlicheren Gegenden von Amerika. Insbesondere halt, was das halt darstellt, ist halt so ein ehemaliges Bergbaudorf, ehemaliges Kohledorf, was dann halt mehr oder weniger komplett ausgetrocknet ist und dann halt jetzt so seinen langsamen Tod stirbt. Und ja, du kommst da halt hin, so in diese Situation und ja, du hängst dann halt so mehr oder weniger mit deinen Kumpels rum und es ist teilweise schwierig, teilweise nicht so schwierig und du hast dann zum Beispiel, Gott, wie ist sie nochmal, also du hast Greg ist fantastisch, Greg Woods, okay. Der halt irgendwie so ein hyper enthusiastischer, aufgedrehter, ich glaube es ist ein Wolf, ist, der halt total aus dem Häuschen ist darüber und alles super geil findet und aber auch gerne irgendwie eine anarchische Ader hat und Sachen kaputt macht. Und dann halt im Moment irgendwie einen eher nerdigen Bären datet, der quasi komplett das Gegenteil von ihm ist, aber dann lernt man halt auch viel davon, wie die Beziehung da läuft und so, und dann hörst du Bay ist es, die mehr oder weniger seine alte Schulfreundin ist, die aber halt nicht mehr so wirklich, wo es halt so ein bisschen Spannungen zwischen den beiden gibt. Insbesondere, weil sie ein bisschen ein schweres Los gezogen hat nach der Schule und so ein bisschen angepisst ist, dass May jetzt quasi da rumhängt und so sehr unverantwortlich ist und einfach so in den Tag hineinlebt, gefühlt. Und sie quasi so sehr das Gegenteil davon ist. Und ja, es gibt noch Mystery-Elemente, es gibt kosmische Horror-Elemente, auf die ich nicht weiter eingehen will. Aber es ist halt hauptsächlich halt dieses Porträt von diesen verschiedenen Charakteren, die halt so ein bisschen, ich sag mal, mit dem Erwachsenwerden zu kämpfen haben, weil sie auch im Prinzip so ein sehr schlechtes Los gezogen haben. Es ist so ein bisschen so eine Mischung zwischen Optimismus wahren und quasi der Trostlosigkeit der Realität ins Auge sehen, eben weil du halt diese sterbende Stadt hast, wo halt unglaublich viele Leute arbeitslos sind und quasi alle nur in den großen Nicht-Walmart reingehen, der irgendwie an der Autobahn ist und ja, so ein bisschen halt, ich sag mal so, so an der Armutsgrenze halt so ein bisschen kratzen und versuchen irgendwie das Beste draus zu machen. Und ja, was deprimierend klingt und manchmal auch deprimierend ist, aber es hat halt wahnsinnig gute Dialoge, es ist wahnsinnig witzig, es hat wahnsinnig gutes Gag-Pacing, also es hat sehr gutes Timing mit seinen Witzen, was sehr interessant ist, weil es kein Titel ist, der irgendwie Sprachausgabe oder sowas hat. Sie haben irgendwie sehr viel Mühe gegeben, wirklich die Konversation, wie sie aufploppen, zu designen und sowas. Und ja, es gibt halt auch so diverse Situationen, quasi das Spiel ist, das Spiel hat quasi eine grundlegende Basisstory, aber es ist halt viel so, es ist halt ein Tag und du hängst mit jemandem rum, du kannst oftmals wählen, mit wem du rumhängst und man erlebt so kleine Sachen und man lernt ein bisschen was über die Charaktere kennen. Und tatsächlich ist es dann auch so, je nachdem, mit wem du dann des Öfteren rumhängst, lernst du dann mehr eben über diese Charaktere kennen. Und die Charaktere haben alle sehr interessante Geschichten. Und sie sprechen halt auch sehr, sehr interessante Sachen an, auf eine sehr empathische Weise, die so ziemlich kein anderes Spiel wirklich anspricht. Im Prinzip komplizierte Familienverhältnisse, wo man nicht unbedingt sagen kann, ah, die Eltern sind scheiße oder ah, das Kind ist scheiße, aber auch gleichzeitig nicht sagen kann, ah, das ist irgendwie eine tolle, vorbildliche Familie oder so, wo man dann halt zu kämpfen hat. Dann halt auch so Sachen wie Depressionen oder andere mentale Schwierigkeiten, mit denen Leute zu kämpfen haben und viele solche Sachen, aber halt trotzdem mit Sachen, die gut ihren Humor waren und dann halt auch gut als Spiel funktionieren. Insbesondere, weil es sind immer mal so kleine, ja, wie man sich denken kann, das Spiel ist halt mehr oder weniger so, eher so eine Art in Richtung Adventure geht es. Aber es hat halt so kleine, interessante und lustige Spielpassagen, die immer sehr unterhaltsam sind.
Ja, ich habe mal danach gegoogelt und ich kenne das Spiel doch. Also ich habe es jetzt nie gespielt, aber ich habe schon mal, ich glaube, ein Review dazu online irgendwo gesehen, wo jemand das Spiel vorgestellt hat. Glaube ich zumindest, oder ich habe, also ich habe es zumindest schon mal gesehen, auch in Bewegung. Das hat ja sehr, sehr eigenwilligen Stil halt. Deswegen ist mir jetzt direkt wieder in Erinnerung gekommen. Ja, aber ich habe es nie gespielt, deswegen kann ich das so gar nicht sagen.
Ist ein super gutes Spiel.
Ja.
Kannst du nur sehr empfehlen. Es hat sogar, mir fällt sogar gerade ein, wenn es dann einem zwischendurch nach Gameplay dürstet, gibt es auf Mays Laptop irgendwie so einen kleinen Dungeon-Crawler, den man spielen kann. Der jetzt nicht wahnsinnig gut ist, aber tatsächlich ein richtiges, überraschend ausgereiftes Spiel mit diversen Levels und sowas. Aber nein, das ist nicht das Hauptding. Das Hauptding ist halt wirklich die Story und die Themen, die es tackelt und so wie es halt zusammenkommt und die Charaktere und halt die vielen coolen Momente und der Humor, der da rausbekommt bei.
Naja. Ist jetzt, ja, mal schauen. Vielleicht werde ich es irgendwann mal spielen, aber ich glaube eher nicht.
So eine Sauerei. Kein anderer hat es gespielt.
Leider nein. Mir ist das Spiel erst bekannt geworden durch die, ja, Kontroverse 2019. Dann habe ich erstmal davon mitbekommen, aber gespielt bisher noch nicht.
Das ist leider unglücklich.
Eigentlich, ja. Sieht schön aus. Ich habe mir auch gerade ein Video angeguckt nochmal. Aber vielleicht werde ich da mal reinschauen.
Das solltet ihr tun. Ich meine, insbesondere wenn ihr Fans von sehr storylastigen Spielen seid.
Das bin ich ja,
Ja, das bist du ja,
Ja. Adventures ja, und so weiter ist auch so mein Ding. Ja. Aber.
Ja.
Und du lernst viele und sogar Nebencharaktere sind sehr interessant. Es gibt zum Beispiel dann eine, die so ein Mädel, das arbeitet bei einem Videoverleih, wo man dann auch schon wieder so ein bisschen die unterschwelligen Themen herausfindet. So. Videoverleih in unseren aktuellen Jahren, ja, ist nicht so interessant. Und die redet dann halt immer so, sodass das so klingt, als wäre das am Ende eine Frage. Und das ist dann jeder von ihren Sätzen. Und da kannst du dann auch irgendwie viel Spaß mit haben mit den Dialogoptionen, die du da hast.
Fantastisch. Anton, hast du das gespielt?
Nee, leider nicht. Ich hab tatsächlich das. Kann man das jetzt ein bisschen als Adventure abtun? So?
Ja.
Weil ich spiele auch viele Adventures.
Ich meine, es hat hin und wieder mal einen Part, der tatsächlich ein bisschen Point-and-Click-Adventure ist. Hauptsächlich sind es halt sehr viele Dialoge, aber es gibt tatsächlich ein paar Sachen, wo du tatsächlich nach Sachen suchst und Sachen kombinieren musst und Rätsel lösen musst, kleine.
Naja. Nun gut, dann bin ich jetzt hier dran.
Ja, ich glaube schon.
Okay, der letzte Titel ist schwer. Ich bin immer noch überlegen, ob ich nicht nochmal umdisponiere, aber ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Und zwar hatte ich jetzt, das ist ein Titel, den haben wir heute schon mal tatsächlich erwähnt. Und zwar Life is Strange. Einfach ich wollte halt unbedingt noch so ein typisches, ich sag mal in Gänsefüßen Telltale-Spiel, weil das ist ja jetzt nicht von Telltale. Aber das ist ein Spiel, das halt da quasi ähnlich funktioniert. Nur, dass das halt deutlich eigener ist. Es ist jetzt keine Lizenz, also bei Telltale hatten wir ja, ich meine hier, keine Ahnung, The Walking Dead oder The Wolf Among Us und dergleichen. Und deswegen ist halt der Titel, weil der ja auch tatsächlich, wie bei Nier Automata, ist auch über die Spielerschaft hinweg erfolgreich gewesen. Also jeder kennt viele kennen Life is Strange, ohne dass sie das Spiel überhaupt gespielt haben. Das ist halt ein großer Titel. Auch da habe ich schon viele Cosplayer von gesehen. Also es ist halt auch ein Spiel, das sehr, also aus seinem eigenen Kosmos sozusagen ausgebrochen ist. Und von daher, denke ich mal, sollte man zumindest so eine Art Spiel auch in der Liste haben. Und Life is Strange ist halt ein fantastisches Spiel. Deswegen ist es ein sehr guter Vertreter von gerade von diesem Genre, was sich ja auch so ein bisschen, also das hat ja auch so ein bisschen das Episodische, kam ja dann, das war ja so eine Zeit, wo es ja, ich meine, wir haben ja schon festgestellt, der neue Titel True Colors wird jetzt nicht mehr, oder da kommen alle Episoden auf einmal. Das ist halt so eine Art Titel, der halt genau in dieser Zeit funktioniert hat und wahrscheinlich auch nur in dieser Zeit funktioniert, wo er erschienen ist. Ich denke mal, zu einem anderen Zeitpunkt, früher oder später, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert hätte. Deswegen, Life is Strange muss rein und ist ein fantastischer Titel.
Und sehr traurig.
Und sehr traurig, ja.
Ja, die eine Episode ist hart. Mhm. Also ich habe ein bisschen Pippi in die Augen, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das ging uns wahrscheinlich allen so.
Ja. Was wir aber gleichzeitig sagen, wenn man Life is Strange mag, dann sollte man definitiv auch Night in the Woods spielen. die beiden Spiele sind nicht unähnlich.
Okay.
Ja, gut. Das schmeiß kann natürlich mir auf die sein. Ja, also. Ja. Da brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr viele Worte drüber verlieren. Ich meine, jeder kennt Life is Strange, oder zumindest sollte man das kennen und am besten auch gespielt haben. Hat definitiv auch zumindest ein bisschen die Generation geprägt, wie ich finde.
Life is Strange.
Ja.
Strange. Es hat eine sehr seltsame Anspielung auf den ersten Final Fantasy Film.
Okay.
Auf Spirits Within. Hm.
Ja, ich weiß nicht, wie du meinst, aber... naja, aber es ist...
Das ist einer von Max' Lieblingsfilmen. Man kann ihn finden in ihrem...
Okay.
In ihrem Zimmer.
Ja, wurde ja auch schon zu dem Zeitpunkt... Also wurde ja auch... ist ja von Don't Not zu dem Zeitpunkt noch. Ich meine, inzwischen macht es, glaube ich, nicht mehr Don't Not. oder macht es Don't Not? Nee, ne? Den neuen Teil.
Also den nächsten, den machen wohl die Before the Storm-Leute, die wohl nicht Don't Not waren.
Genau, Before the Storm hat jemand anders gemacht. Life is Strange 2 hat dann wieder Don't Not gemacht und dann der neue Teil wieder jemand anders.
Wer hat denn den Zusatzteil dazwischen gemacht?
Ja, Before the Storm.
Genau.
Das lässt sich doch sehr schnell googeln. Die Antwort lautet... Deck 9 Games. Ach genau, stimmt, die machen auch den neuen Titel, richtig, genau.
Ja. Das hatten wir auch vorhin vergessen, beziehungsweise ich hatte es vergessen. Würde mich dann auch irgendwie interessieren, ob es dann tatsächlich nicht Life is Strange 3 ist, also der nächste Titel.
Scheint so, ne? Also es heißt ja Life
is Strange. Dann wiederum, ich meine. Viel bedeuten wird es wahrscheinlich nicht, aber...
Wahrscheinlich nicht, aber es hängt ja wieder mit dem ersten zusammen, also in gewisser Weise. Von daher, naja, lass uns überraschen. Also ich wollte jetzt, ich meine, jetzt verlassen wir die Pfade. Ich wollte nur sagen, Life is Strange kommt auf die Liste, ich habe fertig. Lukas.
Ja, ich schwanke so, ich habe zwei Spiele und ich hatte gehofft, dass eine davon noch erwähnt wird. Der eine Titel ist letztes Jahr rausgekommen und der andere 2017. Jetzt bin ich
der
mir echt nicht
sicher. Der eine Titel ist Ghost of Tsushima?
Ja, der eine Titel ist Ghost of Tsushima.
ja, der hat die auch laut. Also das.
Ja. Jetzt muss ich mich aber anders entscheiden, weil mich Yakuza Zero doch mehr begeistert hat im Endeffekt und ich damit mehr anfangen konnte. Deswegen nehme ich Yakuza Zero als mein drittes Spiel. Ja, ich glaube, dazu haben wir im Yakuza-Podcast genug gesagt.
Ja.
Zusammenfassend, für mich ist es der beste Yakuza-Teil und es ist einfach ein super Spiel. Und wer mehr wissen will, der kann gerne in den dafür vorbestimmten Podcast reinhören. Außer ihr wollt auch noch was dazu sagen, aber ich glaube...
Sehr geiler, fantastischer japanischer Humor durchgehend.
Ja, definitiv.
Ist meiner Meinung nach nicht der beste Yakuza-Titel, aber schon ein verdammt guter. Das ist
Und.
Ich würde auch sagen, dass der beste ist, meiner Meinung nach. 7 kommt überraschend nah ran, aber ich würde sagen immer noch, Yakuza Zero ist der beste. Was es irgendwie gleichzeitig die beste und die schlimmste Einführung in die Yakuza-Serie macht. weil ich meine, es ist eine exzellente Einführung in das Spiel, beziehungsweise in die Spiele-Serie. die zu dem Zeitpunkt ja auch schon 6, 7 oder 8 Titel schwer war. Wenn man die ganzen Spin-Offs dazu zählt. Weiß gar nicht. Ne, ich zähle jetzt nicht nach. Aber halt gleichzeitig so die schlimmste Einführung, weil im Endeffekt eines der besten Spieler ist der Yakuza-Serie.
Mist.
Wenn nicht das Beste. Und dann...
Ist schon ein richtig geiler Titel, also von daher hat der Lukas richtig gut ausgesucht.
Danke, danke.
Ja, und den da Spiel
ich bin sehr stolz auf ihn. Ich werde ihm vielleicht sogar vergeben. Danke, Romper. Aber gut, dazu kommen wir in einer der nächsten Folgen.
Ja, ja, genau.
Yakuza ist einfach nur obergeil. Und ich hoffe, ich spiele das irgendwann zu Ende. Ich glaube, ich will einfach den nicht zu Ende spielen, weil ich bin da mittlerweile bei 65 oder 70 Stunden.
Ja. Dabei sind die letzten 2-3 Stunden wirklich sehr, sehr gut nochmal. Ja.
Ach, scheiße.
Also das Ende der Geschichte ist schon sehr gut. Und ich meine, du hast dann ja noch, inzwischen hast du ja selbst auf dem PC dann jetzt noch 6 weitere Titel zum Spielen.
Ja, aber das ist so dann, also wenn ich das Spiel dann storytechnisch durchgespielt habe, dann habe ich keinen Bock wieder zu grinden zwischendurch für diese ganzen Nebentätigkeiten. Ne?
Ja, du musst nicht alle in den Missionen spielen. Ja.
Aber die anderen Titel sind Real übrigens Estate. Kürzer. Also ich glaube, Yakuza Zero ist, glaube ich, der längste Titel. So.
Yakuza 5 ist wesentlich länger.
Ja, gut, okay, Yakuza 5, ja, schon, der hat ja ein bisschen mehr Story. Yakuza 4 war auch relativ lang, aber ich glaube, Yakuza Zero war länger.
Also Yakuza... Boah, jetzt kommt der Längenvergleich hier im Minecraft.
Aber hier Yakuza 1, also Kiwami 1 und 2, die sind relativ kurz.
Also ja, relativ. Kiwami ist fast wie eine kleine Story-Erweiterung. Ja, fühlt es sich dann an zu Yakuza Zero, cool. Was lustig ist angesichts dessen, dass es das erste Spiel ist, aber ja.
Ja, also, ja. Aber wer mehr zu Yakuza wissen will, der kann sich unseren Podcast anhören zu Yakuza.
Also ich würde schon sagen, man auch an, obwohl das Spiel nicht so viel Vertonung hat, bleibt man immer dran halt trotzdem. Ne? Es macht Spaß zu lesen und
Ja, hier, da kannst du Yakuza 6 spielen. Yakuza 6 hat Vollvertonung. Da waren,
Stimmt.
Aber da sollte man die ersten Teile gespielt
haben. Genau.
Denkt man da so ein bisschen.
Das ist ein langer Weg jetzt.
Okay, egal. Weiter. Dein nächster Titel.
Mein letzter Titel. Da hier so die ganze Zeit Panik im Chat tobt, also das für die Zuhörer. Sie wollen bestimmte Titel auf die Liste. Und von den ganzen. Ja.
Nein, ich hatte nur. Das muss ich jetzt klären, bevor das irgendwie in den falschen Hals von den Hörern kommt. Du hattest so gesagt, ich weiß gar nicht, was für Spiele. Und ich hatte jetzt natürlich, clever wie ich bin, in deine Steam-Liste reingeguckt und da einfach mal so die Titel rausgepickt, die du viel gespielt hast, die tatsächlich in dieser Generation rausgekommen sind.
Ja, ich habe. Ja, die Dings. Es ist einfach nur schwierig. Ich habe mich nur tatsächlich versucht, darauf zu beschränken, was ich immer so wieder dann spiele. Von den Titeln jetzt, ich tendiere eher dann zu Tomb Raider, auf jeden Fall zum Reboot.
Tomb Raider.
Zu der ganzen. Erste? Nee, nicht der 13er. 13 hat eine gute Einleitung gemacht, also der von 2013. Da würde ich eher tatsächlich. Da kotzt der Jan wieder bestimmt, aber ich sag Rise of the Tomb Raider eher, ne, weil das Spiel war ausgereifter und von der Länge ja und so. Zu 100% habe ich alle durchgespielt, ne, aus der Reihe, aber
Warum denkst du, dass ich kotzen würde?
Ich glaube, wer hat das letztens gesagt, dass der Rise of the Tomb Raider überhaupt nicht mag irgendwie?
Naja, also
Ich meine fairerweise ich finde Rise of the Tomb Raider nicht so gut wie den Reboot-Teil.
Den ersten.
Weil ich nicht die, in Anführungszeichen, es sind ja keine Open-World-Elemente, aber ich mag halt diese non-lineare Karte nicht so super.
Geht mir genauso. Ich fand auch sogar
Shadow of the Tomb Raider fantastisch. Noch, ne?
noch Shadow drauf. Of the Tomb Raider muss ich tatsächlich noch spielen, das habe ich so lange vor mir hergezogen.
Ja, dann nehmen wir den Reis nehmen wir. Ja, ein super gelungenes Reboot von Crystal Dynamics.
Crystal. Sehr schön. Machen wir noch eine Sprache tot.
Ist doch gut.
Ja, wunderbar. Okay.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Ich hasse den wirklich nicht. Ich habe den sogar zweimal gekauft, damit ich die komischen VR-Missionen spielen konnte.
Ja, Crystal Dynamics ist alles gut. Mein Gott.
Ach, stimmt, die VR-Mission hatte ich da auch gespielt. Aber
es gibt eine VR-Mission?
Ja, die VR-Mission war nicht sehr interessant.
Ich war auch enttäuscht.
Ich bin die arme Wurst am PC, oder?
ich weiß nicht. Ich meine, das wäre auch auf PC rausgekommen.
Tomb Raider? Ja.
Das ist einer von den beiden Sachen. Ja, Tomb Raider ist auch auf PC rausgekommen. Überraschung. Das ist einer von den beiden Sachen, wo du quasi im Croft-Herrenhaus rumrennst.
Ja.
Dieses Erschreckens-Dingsbums DLC.
Ja, das war, glaube ich, das andere. Und das eine ist, ich meine, das ist noch nicht mal, es ist einfach quasi, man rennt ein bisschen in VR durch die Gegend und erfährt etwas über Laras Daddy und hat, glaube ich, ein Rätsel oder so.
Kenn ich.
Ja, das war...
Kenn ich. War ein die neuen Tomb Raider haben mich alle so gefesselt, dass ich die alle zu 100% durchspielen musste. Und es gibt auch mega fantastisches, geiles Lara Croft to Go oder Lara Croft Go. Also Go-Reihe.
Aber das packst du ja nicht auf die Liste.
Nein, ich packe jetzt einfach frecherweise, damit wir, ja, Rise of the Tomb Raider.
Okay.
Weil.
Kannst du denn sagen, was es das Beste von den dritten, von den dreien macht?
Zum Besten, weil das ist auf der Idee von dem Reboot aufbaut, die ganzen Ideen weiter ausbaut, eine größere Welt bietet mit sehr viel mehr zu entdecken. Es gibt auf jeden Fall mehr Rätsel, die tatsächlich Tombs betreffen, also die Grabstätten. Und das ist sehr, sehr... Und die DLCs waren auch viel, viel ausgebauter. Der erste Teil hat so ein bisschen so gezeigt, was möglich wäre, sagen wir so mal. Und Rise of the Tomb Raider bricht einfach die Wand ein und sagt so, hier, ist geil. Dann hast du viel zum Entdecken.
Ja. Shadow of the Tomb Raider ist dann zu weit gegangen, oder?
Nee, Shadow of the Tomb Raider ist auch fantastisch, aber du hast das nicht gespielt und dann nehme ich Rise of the Tomb Raider.
Okay.
Das ist, ich finde alle drei geil. Ist die Wahrscheinlichkeit
größer, mehr Punkte zu kriegen. Ja, okay.
jetzt hier schon am Rumtaktieren.
Ja, genau.
Während ich hier die ganzen Titel nehme, die kein Mensch gespielt hat, aus unerfindlichen Gründen.
Ja, das ist
Ich habe tatsächlich, ich habe so eine Datenbank auch mit den Spielen, ne, auf dem Smartphone. Da habe ich unter Favoriten auch Shadow, also Tomb Raider, alle drei Teile, tatsächlich Batman, alle drei und Rayman. Ne. Das ist nicht irgendwie erfunden, jetzt, dass das. Ich hatte nur, wie gesagt, freien Slot. Als dritten, Deus Ex Mankind Divine passt nicht so wirklich, weil ich Human eigentlich wünschen wollte, aber Human Revolution passt nicht zum Thema. Und dann, Aber dann ja,
Human Revolution wäre ein bisschen zu alt.
Ja, das ist leider schon 10 Jahre alt.
Auch wenn ich sagen muss, Mankind Divided hatte ich letztens noch mal gespielt, nachdem ich nicht so richtig warm wurde damit zum ersten Mal. Aber es ist ein wesentlich besseres Spiel, als ich es ihm das erste Mal gegeben habe. Ich schätze, es ist doof, dass das Spiel kein richtiges Ende
genau
hat.
Genau, das ist das Problem. Also damit, das fand ich, ne? Aber sonst ist es ein fantastisches Spiel. Also das ist kein
ja.
Aber reicht nicht ganz so bis an diese Trilogie von Tomb Raider bei mir. Da kann ich nicht erst mit das kann ich sagen. Tomb Raider macht Bock mit RPG-Elementen und. Dass man hat tatsächlich ein paar
Sachen. Nein, dafür, dass Leute sagen, es wäre ein Uncharted-Klon. Haben Leute gesagt, insbesondere bei dem Reboot.
Das Tomb Raider gab es vorher.
Aber ich finde, auch hat mehr
die Uncharted-Leute
für sich zu bieten.
Nee, die Uncharted-Leute haben sich von Tomb Raider inspirieren lassen erstmal. Dann haben die ein Spiel rausgebracht, was ich...
Ich meine, klar, das irgendwo auch...
Da hatte ich versucht...
Alles auf Gegenseitigkeit.
Da habe ich 1 und 2 durchgespielt, fand ich jetzt nicht so interessant. Das war jetzt so okay, Spiele waren das.
Von Uncharted?
Ja.
Entschuldigung?
Ja.
Okay. Also, naja, Teil 2 ist schon wirklich sehr stark.
Ich habe mich Durch Teil 1 habe ich mich durchgequält. Durch Teil 2 habe ich mich auch durchgequält und völlig bescheuerten Boss gegen Ende, weil. Nein. Nee. Das ist viel zu viele Wenn und Aber bei den Spielen.
Lassen wir mal so
stehen. Ich finde die Implikation interessant, dass du Uncharted 1 besser findest als Uncharted 2.
Nein, ich fand beide so lala. Ich fand beide so lala.
Okay.
Also ich habe mich durch beide durchbeißen müssen, weil mir alle erzählt haben, das ist so geil, das ist so genial. Ich so, okay, jetzt spiele ich das mal. Und dann so Teil 1 mit dieses Six-Axis noch scheiße mit dem Granatenwerfen, dachte ich so. Und dann, das ganze Spiel aufgebaut, so ein bisschen rumschleichen, ballern oder so, ja, also nein.
Ja.
Nee. Ich meine, warum nicht?
Nee. Ja.
Dasselbe macht man in No One Lives Forever.
Bei Tomb Raider, wie gesagt, mit dem Spiel fand ich viel ausgereift und hatte viel mehr Spaß, also auch die ganzen, in der Welt die ganze Sache durchsuchen, aber das Problem ist, ich habe jetzt natürlich keinen Gegenvergleich mit Uncharted 4, was tatsächlich so eher in diese Richtung geht, ne, also
auch wenn es keine RPG-Elemente hat.
Es gibt es auch nicht. Ja, okay. Also jetzt kann ich nicht bei. Ich kann nur mit den ersten beiden Uncharted vergleichen. Da ist halt eindeutig Tomb Raider Nase vorn. In allen. Und das ist Lara Croft ja dabei. Was wollt ihr jetzt von mir?
Ja, gut. Machen wir den Sack zu. Ich sehe schon, wer der Publisher des Jahres ist oder der Generation ist, weil was mir auffällt, ist halt, dass jeder von uns mindestens einen Titel von Square Enix in seiner Liste hat, also von den drei Titeln jeweils.
Interessant.
Ist auffällig.
Ja, das ist überraschend.
Ja, ist tatsächlich.
Habe ich Hitman 3 genommen? Hitman 3 ist nicht mehr von Square Enix.
Oh, ja, stimmt. Naja, gut, okay.
Die publishen sich selbst, ne, glaube ich, mittlerweile.
Die publishen sich selbst, ja, genau, auch wenn sie anscheinend noch ein gutes Verhältnis haben mit Square Enix, weil Square Enix bringt ja jetzt Hitman Sniper Assassins raus. Das hatten sie auch angekündigt. Mhm. In dem Ding von Anno dazumal.
Okay. Ja, gut.
Ja, aber ja,
dafür sind es bei mir.
Ja, dann fasse ich nochmal zusammen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ich habe das Gefühl, ich habe einen vergessen. Ich gehe mal nochmal alle durch.
Geh nochmal.
Also, wir haben Batman Arkham Knight. Wir haben Resident Evil 7. Wir haben Hitman 3. Wir haben Nier Automata. Wir haben Titanfall 2. Wir haben Danganronpa. Wir haben Rayman Legends. Wir haben Night in the Woods. Wir haben Life is Strange. Wir haben Yakuza 0. Und wir haben Rise of the Tomb Raider.
Hast du Titanfall 2 vergessen?
Ich habe Titanfall 2 nicht vergessen.
Hast du Sleeping Dogs gesagt?
Ich habe Sleeping Dogs
hast vergessen. Hast du Batman Arkham Knight?
Okay, Sleeping Dogs. Sehr gut. Wunderbar.
Ja. So, dann schreibe ich das jetzt noch schön aus. Ja, wenn wir uns das nächste Mal zusammenfinden werden, was nicht unbedingt in der nächsten Folge sein müsste und vermutlich auch nicht ist, dann wird der Streit beginnen, weil dann... Dann geht es aktiv darum, welche Spiele der Top 10 würdig sind. Insbesondere von denen, die wir jetzt nominiert haben und welche nicht.
Lukas ist jetzt schon getriggert wegen Uncharted. Ich spüre es schon durchs Mikro.
Ja, es ist okay. Der zweite Teil kam ja auch oder so nicht in der Generation raus. Da ist hier nur Teil 4. Und den fanden ja mehrere von uns gut, wenn ich mich recht erinnere.
Also ich fand Teil 2 auch fantastisch. Also von daher. Also an und dazu mal.
Okay.
Ich fand Teil 2 und 4 sehr gut. Teil 1 und 3.
Ja, sehe ich wie an.
Ja, 3 fand ich eigentlich auch gut. Also 1 ist natürlich. Egal, das ist jetzt kein Uncharted, meine Güte. der Jan wollte schon den Podcast beenden, also lassen wir ihn auch.
Ja, ich wollte schon den Podcast beenden. Wie gesagt, das nächste Mal.
Ist Uncharted aus den Charts raus?
Wie bitte?
Ist Uncharted aus den Charts, die ist raus.
Teil 4 ist, glaube ich, drin noch.
Ja.
Teil 4 ist drin, ja.
Nee. Ich glaube, nee.
Egal.
Ich mag einfach die Spiele von Naughty Dog nicht so wirklich. Ja.
Ich meine, das wird dann interessant, wenn wir uns entsprechend bekriegen oder ausklügeln müssen oder diplomatisch ausmachen müssen, welche Titel es in die Top 10 schaffen, in einen von den nächsten Folgen.
Das wird spannend.
Sehr spannend, sehr spannend.
Jo.
Irgendwie muss ich euch dazu kriegen, Night in the Woods. Ich verstehe,
ich hab's, aber gut. Ich hab's egal. Auf die Liste geschmissen. Ja. Ich hab's auf die Liste geschmissen. Aber bis vielleicht ich da bin.
Ja, vielleicht haben ja unsere Zuhörer auch noch irgendwelche Vorschläge. Die können sie senden an podcast@gamondo.de. Per E-Mail natürlich. Und ja, vielleicht ist da noch der ein oder andere Titel dabei, den wir ja komplett vergessen haben. So wie ich einige Titel gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Aber ja, war nett, eure Titel zu hören. Und ich denke mal, dann kommen wir zum Ende. Es sei denn, der Anton möchte nochmal irgendwie rumschreien.
Wie so Raving Rabbit.
Zum Beispiel. Ja, dann bedanke ich mich bei euch und bei unseren Zuhörern. War nett und sehr informativ. Und ich finde meine Liste am besten.
Achso, ja, stimmt. Ne?
Also. Aber hier Sleeping Dogs und Danganronpa, das ist schon sehr geil. Sleeping Dogs hatte ich total vergessen, tatsächlich.
Zwei Titel, sehr schön, die ich gesagt habe, das ehrt mich.
Ja, und ich habe Sleeping Dogs jetzt tatsächlich bei eBay eben mal eben noch zwischendurch geschossen.
Das ist keine Werbung, Leute, das die, ist keine
Definite
Werbung.
Edition. Ich meine, ich habe es ja auf PS3 durchgespielt, aber die DLCs interessieren mich. Und da sind ja alle, ich sag mal, da steht drauf 24 DLCs. Okay, da werden wahrscheinlich irgendwelche Items oder sonst irgendwas da dabei sein, aber...
Ja, da sind Unmengen von Items sind dabei. Zum Beispiel ein Kane und Lynch Outfit oder ein Deus Ex Outfit.
Ja, stimmt.
Aber... Sehr schön. Ja, werde ich mich... Ach, Kane und Lynch ist auch mal so Titel, die ich mal nachholen müsste irgendwann mal.
Nur den zweiten Teil.
Ja, vielleicht auch nur den zweiten Teil. Wer weiß. Ja, ich drehe mich hier im Kreis. Aber Danganronpa war ein guter Titel und damit tschüss. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.